Unbreaker Baby hat auch ein Match heute. Hi Lukas, ne?
Hi Niklas.
Alles klar?
Ja, etwas weniger als noch vor 10 Sekunden.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Ah, so.
Danke sehr.
Glitt. Sag ganz schnell, ist das ein Kronkorken oder ein Bierdeckel?
Ich habe gerade einen Kronkorken von meiner Flasche entfernt und werde sie jetzt auf einen Bierdeckel stellen.
Stark.
Gut, ne?
Ja. Es gibt Lernkurven offenbar in diesem Podcast.
Ja.
Kräftig. Jo,
Es gibt auch keine gute Eselsbrücke dafür, ehrlich gesagt. Außer, dass vielleicht man eine Krone auf dem Kopf trägt, deswegen auf die Flasche drauf. Und ein Bierdeckel muss dann unter die Flasche, weil es ja ein Deckel.
Du musst dir die Form merken von einem Kronkorken. Das ist halt so gezackt. Und das erinnert an eine Krone.
Krass.
Nur umgekehrt.
Und ein Bierdeckel?
Bierdeckel ist egal, du musst ja nur eine Sache wissen.
Ach so, nur eins. Okay,
dann weißt du die andere automatisch, weil es das andere ist.
Ja, aber... Okay, cheers.
Tschüss.
Auf Ludwig Kaiser.
Mhm. Ohne Scheiß. Seit Jahren mal wieder Axel Dieter Junior Chance in der Markthalle gehört.
Ja.
Was war da los?
Zuletzt in der Uber Arena gehört diese Chance. Wobei auch nicht wirklich. Oder gab es Axel Dieter Junior Chance dort?
Bei uns im Blog auf jeden Fall.
Bei uns im Blog auf jeden Fall, ja. Aber so richtig flächendeckend glaube ich nicht. Naja, aber in der Markthalle, ja. Das war crazy.
Ja, wer das nicht mitbekommen hat, bei der letzten WXW-Show in Hamburg, Broken Rules, da kam Ludwig Kaiser einfach mal so raus am Ende. Einfach so, ohne Grund.
Einfach so, vor dem letzten Match.
Ja. Ja, ohne Grund ist aber auch falsch. Er hat kurz ein bisschen Hallo gesagt und er hat auch die nächste Deutschland-Tour mit den House-Shows angekündigt. Das war eine Promotion-Tour halt.
Ja, ja. Aber trotzdem, da kommt er einfach raus mit der Signature-Ludwig-Kaiser-Imperium-Musik.
Ja.
So, und dann, ja, gab es einfach ziemlich lange ausgedehnte Holy Shit Chants, dann Axel Dieter Junior Chants, Ludwig Kaiser Chants, alles. Und dann hält er so eine schöne flammende Rede. Und ich finde das durchaus beeindruckend und spannend, dass WWE jemanden wie ihn oder überhaupt jemanden in halt so eine andere Promotion schickt, um halt so eine Grassroots-Arbeit zu machen, weißt du, zu den Fans wirklich in den kleinen Promotions zu gehen und zu sagen so, ey, wir sehen euch, wir kennen euch, so, macht bitte weiter, so, haltet das Ding am Laufen, nur so kommen Jungs wie wir dann halt einfach weiter und treiben das Ding voran.
Exakt, das hat Ludwig Kaiser, by the way, auch gesagt,
ja.
So, ne?
Naja.
So, ja, wörtlich fast.
Ja.
Krass, ja.
Das war schon, also, das war, also, weißt du, er ist ja nicht so, als hätte er irgendwie angekündigt, er würde dem nächsten WXW-Match worken oder so, aber einfach so, dass er halt da war und so kurz mal, weißt du, so den Hut zieht und wieder geht, das war schon schön.
Ja, er hat schon mit Peter Tihany rumgeschäkert, so, WrestleMania. Tihany gegen Kaiser sehe ich vielleicht.
Ey, Peter Tihany ist schon krass. Ist ja, wie es ist. Der ist in-ring heftig.
Ja, muss man ins Gym gehen, der Junge.
Ach du, das ist schon... Schon in Ordnung. Der sieht schon in Ordnung aus.
Neben Ludwig Kaiser sieht niemand in Ordnung aus in Deutschland.
Weltweit. Ludwig Kaiser einfach diengenormter Ken.
Es ist ein diengenormter Ken. Aber es ist, also, ne, in dieser Markthalle, wo wir ihn halt meistens gesehen haben, fällt dieser Kontrast physischer Natur halt so heftig auf.
Natürlich.
So, ne? Und er war nicht mal obenrum frei. Ne? Er hatte seinen schwarzen Imperium-Rollkragen an.
Naja, gut, also ich meine.
Und da siehst du trotzdem halt. Alles und auch, ja. Aber ist ja nicht nur die Muskelstruktur, es ist ja auch irgendwie die Art, wie er sich trägt und so, was er jetzt alles in den letzten Jahren in den USA gelernt hat, so, das ist schon enorm und da sieht man schon einen Unterschied, der größer nicht sein könnte, so.
Ja, Körpersprache, Mimik und so, das ist alles schon ein ganz anderes Level.
So ein fucking Star, wenn er jetzt hier rauskommt, so.
Voll, voll. Richtig sichtbar.
Ja.
Aber sehr geil, also wirklich sehr, sehr tolle Appearance, so, gab, also wirklich zur Freude aller, richtig einmal durchgefeiert worden, der Hamburger Jung.
Ja.
Und insgesamt übrigens auch sehr schönes Event.
Ja, WXW. Müssen wir mal wieder öfter hingehen. Wir waren
voll
da.
Genau, voll. Wir hatten einen dabei, der zum ersten Mal bei einem WXW-Event war und richtig, also sonst so ein GWF-Ficker ist.
Ja, auch die gleichen Leute im Ring.
Und ja, eben, aber war auch richtig angetan von dem Shit.
Ja.
Gut, jedes Match hatte auch was für sich. Es war nice.
Ja.
Shoutout WXW. So.
Ich hatte noch wen mit, die zum ersten Mal überhaupt in ihrem Leben ein Wrestling-Event gesehen hat.
Mhm. Sich stabil mitziehen lassen direkt.
Shoutout Luisa. Ja, wirklich mitziehen lassen. Ja.
Ja.
So eine Stimmung steckt schon an bei so einem Event. Also das ist schon krass und da ist die Markthalle auch ein guter Kessel für.
Definitiv.
So ein, du hast das schön gesagt an dem Abend, das ist halt ein fucking Pit.
Ja.
So, ne?
Ja.
Irgendwie und da macht es schon Spaß zu sein. So, ja.
Ich meine, vielleicht bin ich auch ein bisschen biased, was diese Pit-Assoziation angeht, weil das erste Mal, als ich in der Markthalle war, ging halt einfach gerade ein stabiler Circle-Pit.
Mhm.
Shoutout Destiny.
Ach so, okay.
Und Walls of Jericho. Genau.
Ich hab mal wem die Nase angebrochen in der Markthalle aus Versehen.
Ja, du.
Auf ein Monster-Magnet-Konzert.
Violet Dancing ist nicht für jeden.
Ja. Naja, nur ist es schon scheiße, wenn du dann der Täter bist. Weil Violet Dancing ist ja eigentlich so ein, da geht's ja einfach um Vertrauen und gegenseitig. Das ist ja voll das Miteinander so, ne?
Definitiv.
So ein Moshpit ist eigentlich das the most Miteinander so nach Kampfsport.
Ja.
Und deswegen tat mir das so leid. Das war überhaupt nicht schlimm für der. Also der fand das jetzt, hat auch gesagt, so mach ich keine Sorgen, so passiert mir schon mehrmals passiert. So, aber trotzdem will man eigentlich nicht.
Ja.
Ja.
Es wirklich, ne? Es gibt wenige so kollektive Anlässe mit Menschengedränge, die so ein achtsames Miteinander sind, wie Moshpits.
Und es sieht so aus, als wenn die sich alle töten von außen gleichzeitig.
Genau, das ist das krasse Gegenteil zu zum Beispiel Einkaufszentren oder Stadtzentren zur Weihnachtszeit. Alle Leute sehen friedlich aus, aber töten sich in Wirklichkeit gegeneinander.
Exakt. Ja, schöne Gegenüberstellung. Das ist, wie es ist.
Apropos sich gegenseitig töten und auf engem Raum.
Wow.
Lass uns doch über Survivor Series Wargames sprechen. Der komplizierteste Name im WWE Eventkalender. Survivor Series schreibt man auseinander, dann kommt ein Doppelpunkt und dann schreibt man Wargames, aber zusammen mit großem G.
Jetzt schon keinen Bock, diese Episode im CMS anzulegen, ohne Scheiß.
Wirklich, es ist so dumm. Man kann es nur auswendig lernen, weil es keiner Logik folgt. Aber gut, so sei es nun mal. Ich weiß nicht, im wievielten Jahr wir jetzt sind, dass Survivor Series im Wargames-Modus ausgetragen wird. Aber ich mag das sehr gerne und freue mich drauf.
Ja?
Ja.
Ich mag das überhaupt nicht gerne und mag's und freue mich trotzdem drauf.
Ja.
Wirklich? Ich will, ohne Scheiße, wir können gerne mal darüber reden am Anfang, bevor wir in die Matches gehen, weil ich habe da eben noch im Weg hier zu dir drüber nachgedacht. So, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Wargames da drin. Ich finde das scheiße. Ich vermisse meine klassischen 5-on-5 Survivor Series Matches so.
Mhm.
Weil ich diese, also gerade bei diesem Match, ne, bei dem Männer-Match, wir haben da so viele Charaktere drin, die so Geschichten miteinander haben und so viel eigene Attitüde mitbringen und so. Da ist so viel Spannung drin. Und das will ich eigentlich komprimiert haben auf dieses reine Wrestling so.
Mhm.
Und nicht auf Käfige und Waffen und
Okay, darum geht's dir.
Irgendwelche Käfige noch außen, wo die rauskommen. Das ist mir zu viel drumherum. Ich will eigentlich den Fokus wirklich auf die Menschen hier drin haben.
Mhm.
So, und ich brauche hier einfach nicht diese Käfig-Action, weil es auch jetzt so ein, weiß ich nicht, so ein Event-Charakter dadurch hat, diese Matches irgendwie, die ich hier nicht will.
Hm.
Den ich hier nicht will.
Ich verstehe, wo du herkommst. Ich sehe da gar nicht so das Risiko. Also ich habe die bisherigen Wargames-Matches in extrem guter Erinnerung und zwar gar nicht wegen irgendwelchen Spektakularitäten, sondern vor allem erzählerisch, weil da wichtige Dinge drin passiert sind, weil trotz allem Tumult oder gerade wegen des Tumults und der Unberechenbarkeit einfach so geile Momente passieren können zwischen Leuten. So. Also dass Dinge, die man zwischenzeitlich vergisst, während da halt 10 Leute sind, auf einmal zwischen Zweien passieren. So. Und der Fokus aber wirklich für einen Moment ganz klar auf diesen beiden ist. So. Also ich hab das, was du befürchtest sozusagen, da habe ich irgendwie in meiner Erinnerung genau das Gegenteil.
Ah, okay.
So,
okay.
Und ich habe das Gefühl, dass das Match hat dafür gut Platz. Ich nämlich bin gar kein Fan von der Aussiebemechanik von Survivor Series. So, also, ne, ehrlicherweise so, die Idee Survivor Series und mit dem Last Survivor, Soul Survivor und so weiter, damit hat Wargames jetzt nichts mehr zu tun. Es gibt diese Elimination-Mechanik halt nicht. Und ich mag das, dass es sie nicht gibt, weil ich finde es gut, wenn es im Jahr ein ein Marquee Elimination Match gibt und das ist das Royal Rumble und sonst will ich keins haben, nicht ein einziges anderes. So. Eben weil dieses Aussieben sowas, das nimmt dir halt Dinge weg zwischenzeitlich. Es eliminiert ja Leute aus der Gleichung. Es verhindert, dass jemand von der Seite nochmal eingreift und sich einmischt, weißt du, in so diese Gruppierung. Und gerade in diesem, vor allem dem Männer Survivor Series Match, das wir jetzt haben, wo es halt wirklich sehr persönlich ist und wo viel Geschichte drin ist, will ich das haben, dass alle dauerhaft präsent sind. Ich will nicht, dass jemand raus ist und aus der Gleichung entfernt wird, weil das hier so ein richtiges Team-gegen-Team-Thema ist. So inklusive der Rekrutierungsgeschichte, die wir hier hatten. So ein eingeschworener Kern, so auf verschiedene Arten eingeschworen, die beiden gegenüberstehenden Teams. So, und wie gesagt, da will ich halt nicht haben, dass da so Leute rausgehen und am Ende stehen sich halt die zwei Top-Guys gegenüber oder so. Oder keine Ahnung, oder einer versucht sich gegen drei noch durchzuschlagen. Das passt mir in diese Geschichte gar nicht rein. Und ich mag das in dieser Zeit auch gar nicht mehr haben. Weil, wie gesagt, weil dieses Aussieben, das ist so eine klassische Number-One-Contender-Mechanik, weißt du, um jemanden zu finden, der dann am Ende jemand wird, so wie Elimination Chamber. Das ist das andere, okay, das ist das andere Elimination Match, das ich noch durchgehen lasse.
Gibt's auch noch, ja.
So, aber bei Survivor Series habe ich das nie gebraucht und fand's immer doof. Deswegen, ich mag den Wechsel.
Okay, ja, ich habe auch gute Erinnerungen einfach an die klassischen alten Survivor Series Matches, so diese Dolph Ziggler Soul Survivor Sache und so. Ich habe so einzelne Punkte, also ich mag eigentlich wirklich dieses bisschen stumpfere dann auch so dieses, dann ist mal wieder einer alleine gegen drei und haut noch zwei raus und so. Keine Ahnung. Aber verstehe natürlich voll, wo du herkommst. Wir dürfen auch nicht vergessen, ein sehr, sehr wichtiges, richtig krasses Survivor Series Wargames Match war halt mit Bloodline.
Ja.
Was halt wirklich storyline-technisch entscheidend war auch. Ne? Also ja. Da hast du vollkommen recht. So ist, man kann da richtig schöne Geschichten erzählen. Das war doch der endgültige Turn von Sami Zayn gegen Kevin Owens damals, ja, oder so, ne? Ja. Wo er nochmal quasi, ja, oh Gott, das war groß. Ja. Ja, ey, alles cool so. Ich hab halt, weiß ich nicht. Ist einfach so ein Gefühl, dass ich irgendwie mal wieder Bock auf die alten Sachen hätte.
Oder war das der Sami-Turn?
Aber was war denn? Also Sami Zayn war auf jeden Fall die Fokusfigur.
Genau, Sami Zayn war auf jeden Fall im Fokus, aber war das nicht der Turn von Sami gegen Bloodline? Oder kam der später?
Nee, das Gegenteil. Das war die endgültige,
stimmt, seine Inauguration
quasi. So, ja. Weil ich sehe Sami Zayn gerade noch Kevin Owens, ja, so zurechtlegen und Jey Uso springt dann auf ihn,
richtig,
drauf. So, also richtig
das,
krass.
Ja. Genau, stimmt.
Gott.
Stimmt.
Ja.
Sein Aufnahmeritual, wenn man so will.
Ja.
Ja.
Wow, okay.
Stark.
Jo, ja, davon haben wir zwei Matches jetzt. Die Frauen, ja, haben auch wieder ein Match bekommen.
Ja.
Recht schnell angesetzt. Und jetzt Stand heute, es ist Donnerschwitz, aber fünf Matches.
Yes.
Es gibt noch eine Smackdown Freitag. Müssen wir mal gucken, was da noch passiert. Ich glaube nicht mehr, dass ein Match draufkommt.
Nee, ne? Da man Raw hat vorbeiziehen lassen, ohne Kevin Owens gegen Cody Rhodes anzusetzen, kommt das wohl nicht mehr drauf.
Ja, genau. Ist auch kein Platz mehr für. Also nee, diese genau. Wargames-Matches, die dauern ja auch einfach.
Ja.
So, ne, kannst du eigentlich nicht mehr draufpacken jetzt.
Ja. Und als sie drüber sprachen, also in dieser Promo zwischen den beiden, die ich sehr genossen habe, kam ja sowohl Survivor Series zur Sprache als möglicher Austragungsort, als auch Saturday Night's Main Event.
Ja,
was genau, dann so Mitte Dezember sein wird.
Stimmt. Oh Gott, ey, diese vergangene Woche SmackDown und die jetzige Woche Raw. Ey, was kam da für Promos auf den Tisch, ey?
Mhm.
Also Owens und Rhodes war richtig, richtig geil.
Yep.
Und was wir jetzt gerade von Kofi Kingston und Xavier Woods gesehen haben.
Oh ja.
Das war vielleicht mein Backstage-Segment des Jahres.
Oh, es war stark.
Also ich erinnere nicht, dass ich so krass drin war in einer Promo, in einem Gespräch zwischen zwei Leuten, wie bei diesem Segment jetzt.
Und fühle ich total, fühle ich richtig krass. Vor allem, wenn man vorher dann halt dieses Wohlfühlsegment hatte. Ne, es gab ja so eine die Ankündigung für die nächste Raw zur 10-Jahres-Feier des Bestehens von New Day.
Ja.
So, wo sicherlich dann auch Big E wieder auftauchen wird. Und es gab so einen richtig, ja, schönen Zusammenschnitt von halt einfach ein paar wohligen, schönen New Day-Ereignissen. Und es war ganz viel Spaß drin und ganz viel Ausgelassenheit und es war ganz locker und viel Leichtigkeit war drin, viel Humor und auch Quatsch. Und dann gab es halt dieses super schmucklose, schnell weggewichste Match.
Tozawa Pint, ey.
Ja. Und dann halt diesen Knall in diesem Segment. Und er fühlte sich durch diesen Kontrast auch so intensiv an. Und was ich besonders bemerkenswert fand, ist, ich kann mich auf die Seite von keinem von beiden stellen und ich liebe es.
Das ist ja die Stärke. Das ist die Stärke von allem geilen Shit, das wir die letzten Jahre bei WWE in Sachen Storytelling und Narrative zwischen heftigen Charakteren am meisten genossen haben. So. Ohne Scheiß. Ja. Und die haben es genau jetzt wieder so gemacht. Beide haben halt ihre fucking Punkte. So. Aber da war ja noch mehr drin, ne? Also das, du sagst, der Knall in dem Segment. Ich habe da, je länger das alles ging und die Kamera folgte den ja dann Backstage in diesen engen Tunnel, wo die Atmosphäre einfach noch krasser ist, weil die in einem engen schwarzen Tunnel stehen einfach nur, die Kamera super nah dran ist, das Gesicht von Kofi kaum zu sehen war, die waren so eng beieinander. Ey, und dann kam halt immer mehr Knalle dazu, so, ne, mit jeder inhaltlichen, muss man fast sagen, Pipebomb, so, ne, die da kam, was da alles so losgetreten wurde. Ich dachte mir erst so, okay, sowas musst du eigentlich im Ring machen, aber nee, musst du nicht. So, die Leute waren wahrscheinlich, also auch die in der Halle saßen, waren auch, als sie auf dem Videowürfel geguckt haben, wahrscheinlich näher da dran in diesem Tunnel, als wenn es vor denen im Ring passiert wäre. Ja. So. Hilfe, ey.
Und es ist auch geil, dass es dieser Tunnel war, weil das hat so noch mehr so dieses Gefühl gehabt von so, man hört dann die Leute nur noch so von der Seite, weil die Reaktionen der Crowd waren ja trotzdem zu hören.
Ja.
Immer so, huh, und so.
Ja.
Und ich weiß nicht, es hatte dadurch so ein, es wirkte halt viel intimer und dann wie halt so ein Kommentar von der Seite, als würdest du halt so in der Öffentlichkeit so einen Streit beobachten, so.
Ja.
Aber der ist nicht so auf dem Präsentierteller, sondern du erwischst Leute halt dabei und gehst halt so vorbei und merkst halt so, wie andere Leute, andere PassantInnen dann halt auch so halt nicht weggucken können, weil es halt einfach unangenehm ist, so.
Ja.
Und es ist halt so krass, weil beide haben halt einfach richtig doll recht mit gewissen Punkten.
Ja.
Und beide verhalten sich aber auch richtig doll unfair in gewissen Momenten. So. Aber beide halt so.
Ja.
Das war richtig, 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 richtig stark. So. Also ich meine natürlich über viele Wochen jetzt angedeutet und langsam aufgebaut. Aus einer völligen Belanglosigkeit kommend, ehrlicherweise so, was die Konstellationen angeht, mit denen sie zu tun hatten. Aber genau deswegen ist es halt auch so krass, weil ich meine, dann erzählen sie dir in diesem Segment halt, ne? Kofi Mania, Kofi als Heavyweight Champ, all die Tag-Team-Titel natürlich, die sie zusammen gewonnen haben.
Ja.
Dann war Xavier Woods zwischenzeitlich King of the Ring.
Ja.
Dann war Big E natürlich auch Heavyweight Champ zwischendurch so. Und dann und all das haben sie zusammen erlebt, so. Und jetzt, wo sie so irrelevant sind wie noch nie, also New Day, ne, als Faction, jetzt knallt es auf einmal zwischen denen. Mhm. Weil im Erfolg ist es einfach, zusammenzustehen.
Ja.
Und in der Niederlage sozusagen, in den schweren Zeiten zeigt sich halt, wer zusammensteht und wer nicht.
Ja.
Und das ist genau deswegen so spannend, dass die machen ein Match mit Otis und Tozawa, so.
Perfekt, das ist genau die Pisser.
Halt einfach so implodieren, so.
Ja.
Und sich diese Sachen an den Kopf werfen, die mitunter halt wirklich Jahre zurückliegen, so.
Ja, liegt Ewigkeiten zurück, das ist ja das Geile. Deswegen hat man es ja jetzt auch nochmal, hat man sich auch nochmal die Zeit genommen, das über Wochen jetzt nochmal dahin aufzubauen, ne?
Mhm.
Dass sich das nochmal anstaut und jetzt explodiert, so. Und zwar, als ich es nicht hab kommen sehen, also das ist jetzt so schnell, so krass explodiert. Ich dachte, es passiert, auf dem 10-jährigen Jubiläum, so, und nicht die Woche davor. Aber so ist es noch geiler, weil jetzt haben wir ja sogar, ne, vor dem Hintergrund des Episodischen, diesen Spannungsbogen.
Ja.
Weil ich will diese Scheiße jetzt sehen. Ich will gucken, ob Big E kommt und das schlichtet. Ich will wissen, ob die sich prügeln. Da kann alles passieren, kommenden Montag, so.
Ja.
Das heißt, du hast jetzt mit diesem Segment einfach schon mal so vorgearbeitet für die nächste Woche nach Survivor Series. Also du hast, das ist halt ein richtig geiles Wochenende, so, ne?
Voll.
Für Fans und für Erwartungen und sonst was.
Total. Ja.
Boah, das war so unangenehm, wirklich.
Ja.
Das sind so New Day, Mann. So, ne? Das ist halt die Wohlfühl-Faction der letzten Dekade.
Ich meine, die hatten es schon immer faustdick hinter den Ohren, so. Die haben schon immer auch mal schmutzig gewonnen.
Mit Heels angefangen.
Ja, ja. Aber auch als Faces mitunter schmutzig gewonnen, auch Scheiße gemacht, auch ungeiles Zeug gemacht, so.
Ja.
Denen ist alles zuzutrauen. Aber klar, ne, das sind absolute Sympathieträger, so.
Ja.
Das sind richtig geile Typen. Workhorses, auch alle drei immer gewesen, so. Sich für keinen Scheiß zu schade.
Ja.
Dann ist es echt fies, was für ein Graben sich da auf einmal auftut. Und Big E hat eine richtig unangenehme Rolle jetzt. Also dadurch, dass Kofi halt die ganze Zeit, also mehrfach, immer E&I gesagt hat, so, ne? Mhm. Als würden, würden er und I, also, dass Kofi es schon versucht hat, I für sich zu vereinnahmen, ist auch so maximal unangenehm und bringt ihn in eine richtig beschissene Situation, weil er sich jetzt, also er muss sich sowieso positionieren, aber eigentlich kann er auch nicht so direkt schlichtend reingehen dann am Montag, weil Kofi versucht hat, ihn auf seine Seite zu ziehen. Und die Frage ist, was macht I jetzt? Was macht Xavier so? Zerrt er dann auch an ihm so? Oder ist Kofi so ganz selbstverständlich so, ne, I, wir beide als Erfolgreiche und Xavier der Steigbügelhalter oder so? Das so beklemmend, was dann da auf uns zukommt. Wow. Groß. Ja. Wirklich. Stark.
Puh.
So. Jo. Ja. Kommen wir aber mal. Also wirklich, ne, aber WWE-TV und was so Stories angeht und so weiter gerade, da passieren auf jeden Fall geile, geile Sachen. Ein paar davon kulminieren jetzt in Survivor Series Wargames. Du hast es gesagt, wir haben 5 Matches auf der Card. Wir werden uns wie üblich im klassischen Schwitzkasten-Preview-Modus durch diese Card arbeiten. Das heißt, wir machen jetzt einen Bierdeckel-Toss.
Ja. So viele Sachen kulminieren gar nicht, sehe ich gerade.
Na.
Eigentlich nur das Männer-Wargames-Match. Der Rest ist eigentlich kurz angesetztes Zeug der letzten Wochen. Oder sogar Tage.
Da können wir gleich nochmal drüber reden.
Okay.
Während ich Geräusche mache wie eine schlecht gehüllte Tür.
Ja,
möchtest du die Seite des Bierdeckels mit unseren beiden Gesichtern drauf oder möchtest du die Seite mit einer Spezi und einem Bier?
Spezi-Bier.
Alles klar. So, ich werfe jetzt.
Das hat sich überhaupt nicht gedreht.
Schlimmste Wurf. Spezi-Bier.
Spezi-Bier, alles klar. Du hast gewonnen, das heißt, du darfst dir das erste Match aussuchen, über das wir sprechen und ich bin derjenige, der den ersten Tipp abgeben muss.
Alright.
Und danach wechseln wir uns damit ab und arbeiten so die Card durch.
Ja, so machen wir das. Hab ein bisschen Bock, über ein paar Matches zu reden hier.
Cool, dann lass es doch machen.
Gib dir mal das World Heavyweight Championship Match zu Beginn. Weil es mich brennend interessiert, wie du das siehst, was gerade mit unserem Mann Günni passiert.
Ja.
Was machen die mit Gunther? Gunther ist gebrochen.
Der gebrochene Gunther.
Match gegen Damian Priest. Again.
Yes. Spannend. So. Okay, also wir haben Gunther als amtierenden World Heavyweight Champ und wir haben Damian Priest als ehemaligen World Heavyweight Champ. Der seinen Titel auch an genau diesen Gunther verloren hat.
Ja.
Und wir haben.
Nee, nicht an genau diesen Gunther, es war ein anderer Gunther.
Sehr gut.
Come on.
Sehr gut und sehr wichtig, dass du das an dieser Stelle korrigierst, denn das ist der Aufhänger der Geschichte.
Genau.
So. Es ist nicht der gleiche Gunther, es ist aber auch nicht der gleiche Damien. Das finde ich besonders spannend, weil dieser Damien sich halt erlaubt, über diesen Gunther zu sprechen und viel mehr Spielchen mit ihm spielt, aus einem Selbstbewusstsein heraus, dass Gunther gerade abgeht. Normalerweise ist Gunther derjenige, der mit Leuten so ein bisschen das von oben herab spielt und mit einer großen Selbstsicherheit ihnen erklärt, warum sie nicht auf seinem Level sind. Und Damien hat sich jetzt erstens nicht darauf eingelassen und zweitens das komplett umgekrempelt und macht das jetzt mit Gunther. Und das finde ich durchaus interessant, weil eigentlich hat Gunther ja den Erfolg auf seiner Seite, unter anderem gegen diesen Damien selbst. Aber der Damien Priest, der aus Judgment Day hervorgegangen ist, der hat ein ganz anderes Selbstverständnis und Selbstbewusstsein als der Gunther, der in der Zwischenzeit diese Entwicklung halt nicht gemacht hat, sondern mehr oder weniger ungeprüft, könnte man fast sagen, an der Spitze dort verweilte. Deswegen finde ich, also ich finde es super spannend, was Damien macht. Und mag dieses neue Selbstbewusstsein von Damian Priest sehr gerne. Also, ne, dass er so in bester Eminem 8 Mile Manier alles, was man ihm negativ vorwerfen könnte, umdreht und sagt, ja, na und, das bin ich halt.
Ja.
Ja und? Was willst du machen? Was machst du denn, wenn du, und das habe ich geliebt an der letzten Promo jetzt, was machst du denn, wenn du gegen mich, den sogenannten Street Trash, jetzt tatsächlich verlierst? Was macht das mit Gunther? Und dieses zarte Pflänzchen, das Damian Priest da in Gunthers Kopf gesetzt hat, das Überlegen, was wäre denn, wenn ich wirklich verliere? Das ist, glaube ich, etwas, über das denkt Gunther normalerweise, also als Charakter, nie nach. Ja, über diese Möglichkeit. das hat an ihm gearbeitet. Ja. Und das hat ihn sprachlos gemacht. Und das ist sehr, sehr interessant zu beobachten. Während gleichzeitig Gunther in bester väterlicher Tough Love Manier Ludwig Kaiser anpeitscht, sein Mann zu stehen. So, mhm. Und man jetzt sich fragen kann, was Ludwig so daraus interpretiert.
So, dann gehe ich zurück nach Hamburg. Das hat ja, er gut. interpretiert.
Also, ne, geh ich mal Bron Breakker und Sheamus auf den Sack so und hol mir mein eigenes Titelmatch für die Card. Ja. Ist er ja tatsächlich auch noch drauf. So. Ich finde es mega spannend. Ich kann mir zweierlei Dinge vorstellen, nämlich dass Gunther gewinnt oder dass Damian Priest gewinnt.
Wow.
Ich mag die ganze Geschichte tatsächlich sehr. Ich finde dadurch, dass sie nochmal andockt an das, was die beiden schon miteinander hatten, eben nicht so mal eben schnell aufgewärmt, sondern eher so ganz schnell wieder eine Verwurzelung rausgeholt und mich in und etwas zurück in mein Bewusstsein geholt. Und aber sehr intensiv für mich. So, also ich finde, das ist kein schneller, irgendwie gerushter Aufbau oder so, sondern mich zieht das sehr geil rein. Und ich kann mir wirklich gleichermaßen gut vorstellen, dass Gunther hier jetzt gewinnen muss, weil er so schwach aussieht wie noch nie und diese Prüfung halt auch mal bestehen muss. Wie ich mir vorstellen kann, dass dieser Damian Priest, dieser neue Damian Priest, ja, einfach jetzt so gestärkt aus seinen Erfahrungen in der Post-Judgment-Day-Zeit ist, dass er das gewinnen kann. So. Und ich traue ihm das zu und das ist schon mal gut. So, und Meta gesprochen, kann ich jetzt für diesen Tipp verwenden, dass man ganz fies unterstellen könnte, dass Gunther den Titel ohnehin nur gewonnen hat, damit er nach Deutschland als Champ kommen kann. Und Damian Priest eigentlich der designierte Champ sein sollte die ganze Zeit. Kann man so finden, finde ich jetzt nicht so, aber kann man halt, also wir werden es halt nie ausschließen können, ne? Das ist halt wieder so eine Sache. So. Ich persönlich sehe Gunther und Ludwig Kaiser sich in einer wunderbaren Split-Fehde aneinander reiben in Zukunft. Die hast du schon für Bash in Berlin immer vorhergesagt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass Gunther derjenige ist, der als Face in diese Fehde gehen wird. Jetzt so, wie er geläutert wird durch die Niederlage gegen Damian Priest, die ihm hier droht. Denn dieser Damian Priest hat sonst nichts zu tun gerade. Und ich habe das Gefühl, der kann so einen Titel ganz gut gebrauchen. Weswegen ich mit so einem 51% zu 49% mit Damian Priest hier gehe. Einfach weil die erzählerische Option, die Gunther hat, den Titel nicht zwingend braucht.
Okay.
Ja.
Ja.
Lange Geschichte, hä?
Du hast lange geredet, das stimmt. So. Ja, ich kann es kürzer machen. Ich finde diese Sache auch tatsächlich, was heißt auch, ich finde sie genial. Ich finde das genial, was man hier macht. So, das ist ohne Scheiß. Das ist was Besonderes hier, was man hier an Gunther macht oder an ihm quasi manifestiert hier. Es geht ja darum, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, Gunther ist ja so gebrochen, weil er gegen Cody Rhodes verloren hat. Hm. Bei dem Saudi-Event.
Wichtiger Kontext.
Das war der Wendepunkt. Seitdem ist das Selbstbewusstsein von Gunther erschüttert.
Ja.
Und Damian Priest kann seitdem halt quasi sein Spiel machen. So, ne? Das Priest ist an der Grenze zu einem unsympathischen Bully. So, gerade schon, ne?
Ja.
So, wenn Gunther nicht so Arsch gewesen wäre jahrelang, so, dann wäre das einfach ein unsympathischer Bully, so. Gunther ist an der Grenze für mich zu einem mitleiderregenden Opfer. Irgendwo dieses Bullies Damian Priest, so. Und das ist schon einfach eine weirde Gemengelage, dass man das hingekriegt hat in kürzester Zeit, so, seit dem Saudi-Event halt irgendwie. Aber das wirklich, was ich hieran wirklich schön finde, ist, dass man hier was in einem Charakter vernarbt, was halt irgendwie mit der Geschichte der letzten Wochen zu tun hat. So, also wie sehr willst du noch vermitteln, dass Siege und Niederlagen Wert haben?
Mhm.
Als in dieser Story so.
Mhm.
Dieser Mann hat verloren gegen Cody Rhodes in einem Prestige-Match und Gunther ist all about Prestige so.
Mhm.
Und das macht was mit ihm. Diese Niederlage hat einen Wert im Nachhinein. Das hat seinen Charakter verändert oder hat ihm zumindest einen Schlag mitgegeben. So. Das ist richtig geil. Sowas vermisse ich total. Sowas ist super selten. Leute gehen dann oft einfach in die nächste Fehde rein und sind die gleichen Leute. Das will ich aber eigentlich gar nicht. So, ne? Und dass man gerade so ein Prestige-Match nimmt, um da den Charakter zu verändern, das finde ich genial.
Witzig. Das ist geil. Das, was ich über Damien und seine Geschichte mit Judgment Day gesagt habe, dass sie ihn verändert hat, das hast du jetzt bei Gunther gesehen. Ja, du hast völlig recht. Du hast absolut recht.
Ich habe den Fokus irgendwie halt mehr auf Gunther bei der Sache. Ich sehe die Veränderung bei Damien Priest gar nicht so krass wie du. Der hat jetzt einfach, Damien Priest ist für mich gerade einfach ein Hund. Der hat eine Schwäche ausgemacht. Der sieht eine Schwäche bei dem anderen Hund, der eigentlich größer ist als er. Und jetzt bellt er ihn an und macht ein paar Spielchen und so. Und der andere ist ein bisschen angeschlagen so und deswegen kann er das machen. Damien Priest ist ja ein Straßenköter
gerade. Street smart,
ja. Es hält ihn aber noch auf der Face-Seite und er ist jetzt eben nicht dieser Bully, weil Gunther macht ja die Aktionen nach wie vor, die Angriffe, die macht ja Gunther, ne? Also Gunther greift ihn Backstage an und dann klappt's aber nicht. So, Gunther macht initiiert die erste körperliche Interaktion im Ring, jetzt wie bei dieser Raw. Ja. Und das geht dann wieder doof aus für ihn und so. Ja, genau, also die bösen Angriffe macht schon immer noch Gunther so. Ja, aber nach wie vor, also ich find's geil, dass man hier eben Siege und Niederlagen einen Wert mitgibt, so dass man, ja, das macht was mit mir.
Sehr schön, sehr, sehr schön.
Ja. Und ich gehe mit deinem Tipp mit, also ich glaube, Damien Priest gewinnt das hier. Was soll denn Gunther machen? Gunther ist am Arsch. Also diese letzten, man kann ja jetzt nicht einfach irgendwie in diesem Match erzählen, dass Gunther jetzt sein Selbstbewusstsein wiederfindet oder so und dann Priest besiegt. Das sehe ich nicht. Dafür hat man jetzt wochenlang an Gunthers Schwäche gearbeitet. Und da muss man da auch einen Profit rausziehen irgendwo. Priest gewinnt das hier, der ist oben auf. So, also was soll das? Ja, ja. Titelwechsel. Ob das Implikationen dann hat für Ludwig Kaiser und so, können wir gleich mal gucken. Match haben wir auch noch.
Korrekt. Ja, geil.
Aber richtig Bock drauf. Richtig Bock auf dieses Rematch, weil das eben unter anderen Sternen steht. So.
Ich bin vor allem richtig doll gespannt auf die Psychologie eben zwischen den beiden in diesem Match, so, ne?
Ja.
Das wird für Gunther einfach eine ganz andere Erfahrung sein, so. Gunther ist derjenige auch gegen Cody, der ein Match dominiert und auch den Anspruch hat, ein Match zu dominieren, so.
Ja.
Wie geht Gunther in das Match? Mit welchem Gesichtsausdruck? Das ist ja auch bei deiner Ausführung über Gunther, da habe ich mir so kurz ins Gedächtnis gerufen, wie er so beide Mundwinkel extrem weit nach unten zieht, noch weiter als sowieso schon.
Ja.
Das ist ja tatsächlich auch wieder eine neue Facette an Gunther. Ne? Also wir sehen da ja auch einem Typen zu, der seit er bei WWE ist, eine unfassbare Entwicklung gemacht hat. So, das war ja mal ein Typ, der kam über, naja gut, ist halt so ein, also weißt du, Walter ist halt einfach ein bulliger Typ, der halt guten Bully-Gimmick verkörpern kann und so und halt gewinnt und den Anspruch hat, dass er der Beste ist. So.
Ja.
Und was der an Facette bekommen hat, was der an Charakterzeichnungen bekommen hat, was der sich halt an englischsprachigen Mic-Work angeeignet hat.
Ja.
So. Und jetzt halt, was er an verschiedenen Facetten in seinem Charakter hinzubekommt, so, das ist schon aller Ehren wert und das zeigt halt auch, dass man Interesse daran hat, mit Gunther zu arbeiten und hier einen nachhaltigen Charakter zu bauen, der eben diese Facetten hat und für zukünftige Geschichten bereitsteht, so, weil all das, und ich finde, das hast du vorhin richtig schön gesagt, steht ja unter dieser Überschrift von so, bei Gunther geht es halt um Prestige, bei ihm geht es um den Sport und um die beste sportliche Leistung und um das große Ganze. So, Gunther geht es irgendwie natürlich auch um seinen eigenen Erfolg, aber das macht er halt, um sein Verständnis, sein Bild von gutem Pro-Wrestling hochzuhalten. So, die Matte ist immer noch heilig, so, und Gunther hat es nicht geschafft, das hochzuhalten gegen Cody Rhodes.
Ja.
So, deswegen, ich bin übergespannt, wie die beiden sich so carryen, wenn sie in das Match gehen, was für eine Körpersprache, was für eine Mimik sie haben.
Ja, man weiß es halt auch nicht, weil man keine Erfahrungswerte anwenden kann. Also ich habe sowas noch nie gesehen, dass so ein Heel, so ein Typ wie Gunther auf einmal mit so einer Schwächephase da reingeht, mit dieser Art von Schwäche in so ein Match. Keine Ahnung, was die da erzählen, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht.
Also ich bin auch in jedem Segment immer kurz davor zu sagen, okay, mein Mitleid überwiegt jetzt gerade so doll, Gunther geht face für mich. Und dann ziehen sie halt diesen Arschloch-Trigger nochmal, den du vorhin so schön rausgearbeitet hast. Wunderbar. Geil, so, das wird funny.
Schöner Satz auch von Priest backstage, ne? Als er den Angriff abgewehrt hat, dieses The ring you're a general, but on the streets I'm a king. So, richtig geil. Mhm. Richtig geil. Also Razor Ramon-Vibes irgendwie manchmal. Ja.
Mag ich schon sehr, die beiden. Ja. So, jetzt gebe ich dir aber dann direkt im Anschluss Bron Breakker gegen Ludwig Kaiser gegen Sheamus um den Intercontinental-Title, den Bron Breakker mit zum Ring bringen wird.
Match of the Night, glaube ich. Ich glaube, das wird das Match of the Night. Erstmal geil. Unser Mann Luddy hat ein PLE-Event. Mhm. Ein Titelmatch sogar. Yep. Das ist sein erstes Singles-Title-Ding quasi bei einem PLE.
Yep.
Richtig geil. So, ne?
Yep.
Und das noch mit der Reise. Er war jetzt echt ein paar Tage in Hamburg. Er war Montag wieder bei Raw.
Yep.
Und jetzt hat er Survivor Series. Ey, das ist irgendwie geil. Geile Woche für ihn, geile Zeit. So, super stumpfer Aufbau, roh, geil, intensiv. Die drei können sich halt gar nicht ab. Fahren sich in die Kandare. Ich liebe das, wenn sowas dann so performt wird, wie die das machen. So, dieser Brawl jetzt bei Raw. Ey, die wollen sich töten. So, die hassen sich. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Und es ist einfach schön zu sehen, wie so zwei wirklich junge Emporkömmlinge, die wahrscheinlich die Zukunft von WWE sind, unter anderem, mit so einem Veteranen wie Sheamus jetzt hier reingehen. So, ne? Das ist halt einer der professionellsten Veterans, die sie so haben. Hm. Und der zieht jetzt halt diese beiden Jungspunde in dieses PLE-Match. Wirklich, das ist stark. Das ist geil. Freue mich richtig drauf. Ja. Kaiser und Breakker auch einfach so anders. Sind so frisch irgendwie, ne? Also viele von denen, die jetzt hochgekommen sind in den letzten Monaten von NXT, sind halt so anders. Mhm. Auch so ein Carmelo Hayes irgendwie, der braucht noch ein bisschen, aber der bringt was anderes mit irgendwie. Der ist halt nicht eben der 0815 Ricochet-Wichser so. Der hat schon was dabei. Ludwig Kaiser, so einen Typen, weiß nicht, habe ich noch nie gesehen mit dieser Art. Und Boom Breaker ist halt einfach völlig irre so. Das ist so. Ja, genau.
Sehr braun auch, deswegen Braun.
Ja. Der Einzige, der Bron Breakker jetzt gerade in Sachen Konkurrenz macht, ist Paul Heyman.
Ja, aber dazu kommen wir gleich
noch. Dazu kommen wir gleich. Ja. Genau, ja, okay, cool. Gunther hat Kaiser auf die Walz geschickt. Quasi. So, der ist jetzt sein eigener Mann und hat sich einfach dieses Match genommen, ne?
Muss man
ja auch sagen.
Wirklich, ja.
Bron Breakker ist der Champ und Sheamus agiert halt einfach mit allen jungen Leuten bei WWE.
Ja.
Und ist halt deswegen ja auch drin. So, alle hassen sich. Ich will hier 18 Minuten heftiges Wrestling, so mit Spannung. Spannung ist auch das Ding für mich. Ich finde das spannend.
Ja, ich auch.
Für mich können alle drei gewinnen. Sheamus will immer noch diesen Titel haben, um, glaube ich, Grand Slam zu werden. Oder? Muss er das noch machen?
Ich glaube schon. Also er jagt diesem Titel schon nach, auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube, den braucht er noch und das kann man auch mal machen mit so einem Typen. Kaiser wäre halt die Überraschung so irgendwie und richtig geil, weil man da so Story-Potenzial hinter hat. Und Breakker ist halt der Champ. Also es ist alles wirklich sehr gut möglich. Dass Breakker jetzt den Titel erst wieder gewonnen hat, nachdem er ihn ja nach kurzer Zeit verloren hat an Jey Uso, spricht halt ein bisschen dafür, dass er ihn jetzt nicht nochmal direkt verliert.
Ja.
So. Andererseits, und das hast du ihm mal mitgegeben vor vielen Monaten, andererseits wird's irgendwie passen, weil Breakker ist halt dieser fucking Hitzkopf, der viel zu ungestüm ist, der viel zu übertalentiert ist, aber halt eben auch ein bisschen Dummkopf ist. So, weil er halt im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Kopf durch die Wand oder durchs Kommentatorenpult rennt. Und das gehört halt zu Breakers Charakter, deswegen kann ich mir auch zu diesem Zeitpunkt vorstellen, dass er das deswegen verliert. So. Mhm. Und das tippe ich auch. Das tippe ich auch. Ich sag, Ludwig Kaiser gewinnt hier den Titel.
Alter.
Ludwig Kaiser zieht hier durch. Ohne Scheiß. Breakker macht irgendeinen dummen Scheiß so. Sheamus braucht das jetzt gerade nicht. Er sagt, gib's mal den Jungen hier. So. Und mir geht's halt um den Benefit für Kaiser. Das wäre so eine geile Überraschung hier. Und es wäre storyline-technisch so heftig, weil das halt direkte Implikationen für Gunther hat. So, ne? Wir haben beide gerade getippt, dass Gunther diesen Titel verliert. Jetzt stell dir mal vor, die treffen sich wieder bei Raw und dann hat auf einmal Ludwig Kaiser, der Lucky Boy so von Gunther auf einmal den Titel und ist Champ und Gunther nicht mehr. Was macht das mit der Dynamik zwischen diesen beiden bei Imperium, so, ne? Wahnsinn, das will ich sehen. Also ich will das sehen zwischen den beiden. Dann können wir auch deine Feder haben. Und da bin ich auch bei dir. Also wenn, dann ist Kaiser hier der Heel und Gunther Face. So. Mhm. Weil Kaiser das richtig eklig spielen kann, dass er jetzt der Champ ist und so.
Oh ja.
Ey, Ludwig Kaiser gewinnt hier den Titel, Mann.
Crazy.
Ja.
Crazy.
Ja.
Also allein die Vorstellung, ne? Also mal ganz abgesehen davon, dass du das jetzt wirklich getippt hast. Aber einfach nur die Vorstellung, dass wir neben all dem, was Bloodline halt gerade ist für Survivor Series Wargames, halt einfach reingehen mit einer sich so abzeichnenden Imperium-Storyline und zwei, die an einem ganz verschiedenen Punkten in ihrer Karriere sind. So, ne? Auf der einen Seite eben Gunther, amtierender Champ, angeknackst, trotzdem derjenige, der zu Ludwig sagt, so, ey Mann, du musst und mach mal. Mhm. Und Ludwig jetzt halt hier mit der Chance seines Lebens sozusagen, während Gunther irgendwie versucht, aufrecht stehen zu bleiben, so ungefähr.
Ja.
Wahnsinn.
Allein das gibt Gunther schon Face-Attitüde mit, so, ne?
Auf eine Art.
Weil Gunther könnte ja auch sagen, Alter, ich bin angeknackst, so, kümmere dich um mich, so, ja. Unterstütz mich, mach da nicht, der will das alleine machen, so.
Ja. Kommt auch alleine raus, ne, und stellt sich Damien Priest alleine. So, ist ihm offensichtlich auch wichtig. Super spannend. Du hast ganz viele fantastische Sachen gesagt, die kann ich und will ich nicht wiederholen. Ich werde sie nicht besser formulieren können. Ich gebe noch einen bei. Wenn Damien Priest sich den Titel holt und selbst wenn er ihn sich nicht holt, hat Bron Breakker eine Aufgabe. Bron Breakker ist egal, welchen Gürtel er trägt.
Ja.
Bron Breakker will einen Gürtel. Ja. Und zwar, je größer, desto besser.
Letztens wollte er den Speed-Title haben.
Genau, ne? Der will halt Ringe, also Ringe im Championship-Sinne, also Gürtel. Accomplishments, ja, Entschuldigung, ich bin Ring-Chaser, ist so ein Begriff aus dem US-Sport. So, also der will halt einfach, der will die abhaken auf der Liste, so. Der will, also weißt du, am Ende des Tages ist für Bron Breakker, wie gesagt, völlig egal, was er gerade an Gold trägt, so, er ist am Ende ein Jäger, so, er will nicht der Gejagte sein. Hat er auch mal als Selbstverständnis so mehr oder weniger so geäußert und das passt auch zu ihm, dafür muss er auch nicht mal ein Hitzkopf sein, so. Und diese Dreierkonstellation gibt uns ja die Möglichkeit, hier einen Pin zu haben, der Bron Breakker nicht in Mitleidenschaft zieht. Und selbst wenn, ich finde, Bron Breakker darf man auch pinnen. Das ist gar kein Thema. Du hast es ja wunderbar argumentiert, warum das geht so. Und gerade diese Dreierkonstellation, die ja beinhaltet, dass alle drei sich mal gegenseitig mit verschiedenen Waffen und vor allem Treppenstufen malträtiert haben. So. Und es wird vor allem viel um den Ring herumgerannt im Halbkreis zwischen diesen drei.
Dass das wirklich Signature-Moves von Kaiser und Breakker sind, ne? Ja. Irre. Irre.
Das erlaubt uns hier ja total viele Dinge so und Spielereien. Und es ist geil, dass Seamus so ein bisschen als so, weiß ich nicht, dieser Fels in der Brandung da steht. Ein weißer Fels, ein Kalkstein.
Kreidefels.
Während die beiden halt irgendwie da aneinander krachen so und möglicherweise der ganzen Sache zum Opfer fallen wird. Wobei ich mir echt schwerer tue, als du, glaube ich, hier Ludwig Kaiser zu sagen. Aber ich gehe mit. Ich gehe tatsächlich mit, weil Mein initialer Gedanke war, ach komm, das jetzt so ein Verteidigungsmoment und dann machst du halt bei der nächsten Gelegenheit, dass Ludwig den Titel sich holt. So, dass Bron Breakker halt auch diesen PLE-Sieg bekommt. So. Mhm. Aber es ist so verlockend. Es ist wirklich so verlockend. Und ich habe diesen Moment jetzt gerade, als du es geschildert hast, das erste Mal halt gesehen, Gunther im gleichen Event verlieren zu lassen, wie Ludwig gewinnen. Weil es dir einfach direkt diesen Cliffhanger in die Story reingibt, so, dass ich mich ein bisschen in diesen Gedanken Schock verliebt habe und deswegen den Tipp mitgehe. Weil, wie gesagt, Braun Breaker hat die nächste Mission sowieso, wenn er will. Ne? Der kann auch aus dem gleichen Grund gegen Gunther gehen und sagen so, ja, geht, okay, Ludwig, hier, nimm deinen Gürtel, ich geh mal zu deinem Papi. Mir doch egal. Weißt du? Geht auch. Die Option geht auch.
Ja.
Auf eine gewisse Art finde ich hier sogar den Sieg für Imperium, wenn man Imperium dann noch als existent betrachten will. hier sogar irgendwie gefühlt wahrscheinlicher als dann eben in dem anderen Match. Insofern, geil. Ja, ich trau mich und gehe mit Ludwig mit, weil ich die Geschichte viel zu schön finde.
Cool.
Und ja. Ich liebe, dass Seamus das hier übrigens macht.
Ja, so. Mann.
Shoutout an Seamus, wirklich. Ganz, ganz wichtige Arbeit, die der hier gerade für diese beiden tut.
Ja, komplett. Genau so muss man Veteranen einsetzen, ey. Ja. Ohne Scheiß. Ja. Ja, Breaker ist echt bulletproof auf eine gewisse Art und Weise, ne? Was total krank ist, weil der Mann erst seit 5 Minuten da ist.
Wir haben das in unserer letzten Episode, als wir vornehmlich über die Women's Divisions von NXT und Raw und SmackDown sprachen, zwischendurch herausgearbeitet, ne? Was für einen krassen Status Braun Breaker in kurzer Zeit bekommen hat.
Ja.
So, wie schnell man ihn aufgebaut hat zu jemandem, der auch mal eine Niederlage einstecken kann, ja. Weil er einfach diesen Status schon hat, einfach ein gefährlicher Ficker zu bleiben, ja. Auch in der Niederlage.
Total, Mann, ja. Apropos letzte Episode, hört euch die an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Die ist irgendwie eine meiner Lieblingsepisoden der letzten Monate geworden.
Ja.
So, wir reden hauptsächlich, wie gesagt, über Women's Wrestling und ja, Probleme im Main Roster und Positives aus der NXT Women's Division. So, das ist, glaube ich, sehr interessant.
Ja. Auch so als auf den Zahnfühlungen. Das ist ein Stück weit ist es halt nochmal auch so ein Anhängsel an unseren letzten NXT-Podcast, weil ja. Wir nochmal wieder eine Facette herausarbeiten, wie wichtig NXT für WWE als Gesamtunternehmen und Talentschmiede ist.
Mhm.
So, welche wichtige Arbeit sie machen für Raw und SmackDown und warum Dinge bei NXT witzigerweise dann besser aussehen als bei Raw und SmackDown, wenn es halt gut läuft.
Ja. Ja, absolut. Ich habe auch mit einer Handvoll Frauen geredet, so im Nachklang, über diese Episode tatsächlich. Mhm. Also diese Hand, die dann diese vielen Frauen in sich hatte, sagte dann zu mir.
Wow.
So, ich hatte gerade eben dieses Bild vor Augen. Toll. Wie so eine Handvoll Frauen einfach. Ja. So, wie ist nochmal das Spiel? Black and White?
Ja.
Wo man so eine Gotthand hat?
Ja.
Und spielt, also, ja.
Ja.
So eine.
Shoutout Peter Molyneux. Bestes Meme aller Zeiten. Peter Mollidö, egal.
So sieht dänisch an. Naja, egal.
Das ist wirklich der witzigste, man hätte Twitter zumachen können, nachdem der Peter Mollidö-Account aufgehört hat, sein Ding zu machen. Egal.
Okay.
Für alle, die dieses Rabbit Hole kennen, ihr wisst.
Ja.
Ja, aber genau. Ja, wo man so und, Gott gespielt hat, de facto.
Ja, genau.
Ja.
Und genau, die Hörerinnen haben halt einfach gesagt, dass sie es einfach geil finden, eigentlich alle, dass sie es eigentlich geil finden, dass man überhaupt so viel über Women's Wrestling reden kann, gerade wieder. Mhm. So dank NXT eben.
Ja.
Und zwar nicht nur immer so mit Problembetrachtung und so, sondern wirklich mit auch so einer Vorreiterrolle und so. Und die Damen bei NXT zeigen das im Ring und die Verantwortlichen bei NXT zeigen, wie geil das halt ist, einfach Frauen zu showcasen und das halt eben auf eine Ebene zu stellen. Und NXT hat es manchmal sogar so, dass die Frauen sogar die führende Rolle haben in einzelnen Shows. So.
Ja.
Also das ist mindestens auf Augenhöhe zu den Männern. So, ne?
Und das zu Recht.
Ja, absolut zu Recht. Absolut. Wir haben das ja auch in der letzten Episode gesagt, wir sehen da keine Unterschiede mehr. Das ist einfach Wrestling. Das ist jetzt da nicht Women's Wrestling oder Men's Wrestling. So.
Ja.
Das ist einfach geiles Wrestling.
Und was das angeht, ist NXT halt wirklich die fortschrittlichste aller Promotions.
Ja,
so.
Safe.
Das ist aller Ehren wert. Kann man, also wirklich, große, große Empfehlung. Hört da gerne mal rein.
Yeah, LA Knight gegen Shinsuke Nakamura gebe ich dir.
Da hast du auf jeden Fall einen Aufbau, der einfach so schnips und da ist es. Also im Prinzip hat es einen Wirbelwind von einem Elbow-Shot gebraucht, um dieses Match anzusetzen.
So wie der Otis Elbow-Shot? Der hatte so ein Discus-Elbow neuerdings.
Ja, nein.
Mit dem kurzen Arm.
Der von Nakamura war schon fancy, ehrlich gesagt. In diesem schwarzen, Samurai-mäßigen Mantel oder was das sein soll. Weißt du, so aufwärts ist ja wie so ein reversed Uppercut. So, er macht ja im
Prinzip Kleidungsstück?
Nee, dieser Elbow-Shot, den er dann halt macht.
Ja.
So, aber der flattert halt durch diesen Mantel nochmal extra doll.
Ja.
So, aber es ist ja wirklich ein bisschen wie so ein Reversed Uppercut oder so eine schwungvolle Art des Bionic Elbow im Zweifelsfall. Oh, einer der wacksten Wrestling-Moves, die es gibt. Nee, aber ne?
Soll ich den Getränk holen oder hast du noch?
Ich hab noch, dankeschön.
Okay.
Shinsuke Nakamura taucht auf, nachdem LA Knight seinen Titel verteidigt hat gegen
Santos Escobar.
Genau.
Wobei er war schon die Woche davor da, da hat er nicht verteidigt.
Stimmt.
Ich glaube, da hat er gegen Shinsuke Birdo. Kam zwei Wochen schon.
Ja, genau. Da hat er gegen Birdo gewrestelt. Kann das sein?
Ja, genau.
Ja.
Birdo, Alter.
Birdo.
Es wäre so geil, wenn Angel Garza Hum heißen würde und
ja.
Umberto Nuberto.
Ja.
Hum.
Hum. Berto.
Hum.
Berto. Hum.
Berto.
Ja. Du wolltest einsteigen, ne? Du wolltest direkt richtig draufgehen.
Ja, ich muss direkt ein Oberfemi denken. Okay.
Dings. Ja gut, aber Shinsuke Nakamura ist jetzt zwei Wochen hintereinander aufgetaucht, hat LA Knight einen Ellbogen und einen Tritt verpasst in der ersten Woche. In der zweiten Woche eigentlich nur so ein paar Standard-Moves. Das war weniger spannend. Aber wenigstens ein Einspielerchen bekommen. Er hat wieder eine neue Schriftart, während er ausschließlich Japanisch spricht und Englisch untertitelt wird. Und er hat Facepaint. Er hat neuerdings Facepaint. Rotes. Ja, warum nicht? Mal gucken, was aus diesem Shinsuke Nakamura wird in dem schwarzen Regenmantel. LA Knight scheint davon leicht verunsichert zu sein. Ich sag dir, wie es ist, ne? Ich finde, LA Knight ist der uninteressanteste Champ in der Geschichte von Champs. So, also ist natürlich super, dass es eine Open Challenge gibt und so für den US-Title. Aber ja gut, da kommt dann halt immer irgendein Mittelklasse-Match bei raus, außer es sind Andrade und Carmelo Hayes, an denen sich das Ganze aber jetzt auch abgearbeitet hat. Mhm. Du, ich. Also auch wenn ich jetzt den dritten Titelwechsel in Folge habe, so ich nehme wirklich gerade mit Kusshand einen neuen US-Champ und wenn der kein Englisch spricht, sondern nur Japanisch, dann ist mir das auch recht. Also ich finde Shinsuke allemal spannender, obwohl das maximal generischer Assault-Quatsch ist, den er hier macht, als diesen LA Knight. So. Sorry an alle LA Knight-Fans, so, aber das ist nicht LA Knights Run. Ich gehe mit Shinsuke.
Alter, ich gehe auch mit Shinsuke. Guck dir den mal an. Was ist denn los? Guck dir den mal an, wie der aussieht. So, der hat, der hat Facepaint, sieht aus wie der bösartigste Motherfucker.
Ja.
Kommt da jetzt rein und macht das. Wenn der das Match jetzt hier verlieren würde, was wäre denn das? Ist er wieder weg oder was? Der muss das gewinnen. Wenn du ihn so zurückbringst, dann muss der alles gewinnen. Hättest du ihn jetzt gegen Gunther gebracht, wird er den World Heavyweight Title kriegen. Bin ich sicher. Ich bin. Das hier ist Shinsuke Undertakamura.
Wow.
Ja.
War das japanisch?
Ja. Shinsuke Undertakamura.
Ja.
Das heißt, er hat für mich wirklich optische Taker-Vibes.
Ja. Also,
ja.
Was so ein schwarzer Mantel machen kann, ne?
In Japanisch, ja. Boah, so ein Hut noch wird ihm auch gut stehen. Ja.
Stimmt. So ein Hexenhut, aber er braucht so einen Spitzenhut.
Oh, ein Hexenhut, ja, stimmt.
Ja. Stimmt. Als würde er nicht so schon aussehen wie aus einem Rollenspiel-Charakter-Editor raus. Ja. Weißt du, auch mit diesem roten Facepaint. Du kannst, also genau so einen Charakter macht man sich einfach in einem Rollenspiel.
Ja, ja, klar.
Ja.
Also 10 Minuten Match, dann hat er den Titel, ja. 10 Minuten.
Yeah.
Sorry, LA Knight, aber mach was anderes. Ja.
Ja.
It did what it did.
Krass, das war, hast du schnell abgekanzelt.
Ja, ich werde nicht länger über dieses Match reden, als sie überhaupt Aufbau hatten.
Ja, richtig. Ich fühle mich nur so so ein bisschen ertappt, weißt du, mit so großen Plädoyers, die ich halte, und dann sagst du halt so super pointiert in drei einfachen Worten bessere Dinge als ich vorher. Also, gerade bei dem Gunther-Match war es halt so, ich finde das genial, als wäre das so das Fazit unter dem gewesen, was ich umständlich versucht habe zu sagen. So, aber gut, hats off to you, my friend. Aber irgendwer muss ja auch dafür sorgen, dass hier ein bisschen Spielzeit bei rumkommt.
Spielzeit, ja.
Geiles Wort, finde ich.
Spielzeit, beste Wort.
Für halt wie lang etwas ist, das man sich angucken oder anhören kann. So.
Ich habe aus irgendwelchen Gründen wird mir in meinen Instagram-Feed immer so ein Account reingeballert, der so Kreisligaspiele im Fußball irgendwie so Snippets daraus irgendwie nimmt, während halt irgendwas völlig Irres passiert. So, ich weiß nicht, wer mal so im Amateurbereich so Dorffußball und so irgendwie erlebt hat. Das ist schon echt lustig zum Teil. Wie komme ich auf den Scheiß? Warum erzähle ich das?
Weil Spielzeit.
Ach ja, Spielzeit. Ich dachte gerade, das wäre völlig kontextlos. Ja, ja. Ja, aber ist auch schon Ende damit eigentlich. Also,
war doch stark kontextlos, ja.
Ja, ist es im Endeffekt schon, aber ja. Aber okay. Es ist halt irgendwie irgendwelche komischen 45-jährigen Männer und so, die irgendwas versemmeln oder irgendwie. Also wirklich, es ist, ja. Ja, okay. Gut.
Okay. Apropos 45-jährige Männer, die etwas versemmeln, haben wir hier auch beim Booking des Women's Wargames Matches. Manche Überleitungen bauen sich einfach so gut.
Schon deine zweite gute in dieser Episode.
So, wir haben auf der einen Seite die weibliche Hälfte von Judgment Day. Es stimmt nicht, es ist nicht eine Hälfte, aber ist egal, ich will dich nicht mit Zahlen belasten. Jedenfalls Liv Morgan und Raquel Rodriguez zusammen mit Nia Jax und Tiffany Stratton und Candice LeRae, die zu dritt so ein bisschen was wie eine weibliche Dreier-Faction gerade sind für einen Moment.
Kann man so sagen, ja.
Auf der Heel-Seite und sie treffen auf die zurückgekehrte und gesichtsmaskierte Rhea Ripley. Nicht zu verwechseln mit dem Phantom der Oper mit größerer Nase.
Oder Shinsuke Nakamura.
Stimmt. Bianca Belair, Naomi, Io Sky und wie es aussieht, Bailey.
Die ist fest drin jetzt. Ja, Jade Cargill ist anscheinend raus.
Jade Cargill ist auf einer Windschutzscheibe sehr ästhetisch platziert worden.
Sehr ästhetisch, ne? Wie lange lag sie da wohl, bis das Foto gemacht wurde, ja?
Ja. Es sah richtig gut aus. Wirklich jetzt.
Ja, für mich auch.
Und die Frage ist, musste man Jade Cargill rausnehmen, weil sie irgendwas hat, also was Besseres zu tun hat oder keine Ahnung, ne, vielleicht eine Verletzung gerade auskurieren muss.
Was
oder
Besseres.
Naja, also kann sein, dass die einen Film dreht oder sowas, weißt du? Deswegen Leute halt so aus Stories rausgeschrieben werden. Oder hat man sich einfach tief in die Augen gesehen und gesagt, Jade, du bist absolut unfähig, ein Wargames-Match zu worken und dabei einen positiven Beitrag zu leisten. Bitte bleib einfach raus.
Überleg mal, das sagt dir jemand, während er oder sie dir tief in die Augen schaut.
Ja.
Du bist absolut unfähig, diese Episode aufzunehmen. Deswegen geh bitte raus. So, weißt du, vor der Aufnahme jetzt hier so.
Ja. Ja. Naja.
Letzteres. Also ich glaube wirklich, man hat hier entschieden, dass Cargill für dieses Match nicht ready ist und vielleicht auch nie sein wird. So ein Wargames-Match ist fucking anspruchsvoll.
Jo.
Du musst dir sehr viel merken. Du musst deine gesamte Umgebung immer im Blick haben. Du musst Timing haben. Das ist, glaube ich, eines der anspruchsvollsten Matches, die es gibt. Tatsächlich, so ein Wargames-Match. Du musst aufpassen, dass du nicht stirbst, weil da irrer Scheiß passiert. Da springt dir irgendeine Io Sky mit einer Tonne auf den Kopf irgendwie ins Gesicht und so.
Auf den Kopf ins Gesicht, ja, stimmt. Gesicht zum Kopf.
Das ist halt nicht bei allen Menschen. Es gibt Arschgesichter.
Danke, dass du den nochmal erklärt hast. Das hat ihn wirklich viel besser gemacht.
Ja. Deswegen. Ich glaube, das ist nicht ihr Field so. Und ich glaube, dass Bailey hier die definitiv bessere und vor allem sicherere Wahl ist.
Ja, also das steht nun alle wirklich außer Zweifel.
Ja.
Ja. Plus, also jetzt mal ganz abgesehen von wirklich diesen sehr praktischen Gründen, Bailey gibt dem Match halt wenigstens etwas an Geschichte noch. So. Bailey ist ja jetzt so ein Faktor von, okay, da sind jetzt verschiedene Frauen drin, die eine Position zu Bailey haben. Einige wollen ihr vertrauen, einige vertrauen ihr, einige haben schlechte Erfahrungen mit ihr und einige misstrauen ihr und Rhea Ripley scheißt auf sie. So.
Ja, Rhea Ripley, genau.
So, also das ist natürlich interessanter, als wenn da einfach die gesichtslose Actionfigur von Tag Team Partnerin von Bianca Belair mit drin wäre.
Ja. Ist richtig. Actionfigur. Ja.
Einfach mal kurz Jade Cargill auseinandernehmen heute.
Ohne Scheiß, haben wir jetzt echt gemacht in den letzten 3 Minuten.
Ja.
Ja, Geschichte kannst du hier reinlesen, so. Es ist aber alles auch irgendwie so, weißt du, das ist wieder, also wir haben das ja schon letztens gesagt, als dieses Match zustande kam, hatten wir einen Podcast aufgenommen, irgendwann kurz darauf.
Ja.
Vergleich das mal mit dem Aufbau des Männermatches, ne, wo historisch jahrelange Geschichte mit krass aufgebauten Charakteren stattfindet und so. Und hier hast du halt einfach irgendwie 5 Heels und 5 Faces, die sich gegenüberstehen und dann schreit Rhea Ripley Wargames und dann ist Wargames so.
Es entbehrt jedweder Logik, dass sie das tut. Rhea Ripley ist wirklich nicht die Person, Nein. die irgendwie in den Ring kommt, während sich irgendwer da gegenübersteht und ein 5 gegen 5 Match losbricht. Rhea Ripley ist diejenige, die sich die einzeln vorknöpft und sagt, ich fick dich jetzt tot, du Fotze.
Ja, exakt so. Auch auf Deutsch gesagt dann im Endeffekt. Und sie hat eigentlich nur mit Liv Morgan und Raquel Rodriguez Ärger so. Dann soll sich um die kümmern. Ich hab keine Ahnung.
Ja, gut, mit Nia Jax auch, aber die hat sich schon zu Genüge geschlagen, so. Ja. Ja, weißt du?
Ja, das ist. Es ist schon ein müder Aufbau mit wenig Sinn und jetzt stehen die da wieder so. Und das, was man mit den Frauen jetzt hier macht, so ist wieder das, was man oft mit Frauen macht. Man lässt sie so ein bisschen rumzicken. Und das ist jetzt auch kein moderner Take auf Women's Wrestling, so. Also, die ist halt auch so ein bisschen so, oh ja, du hast mal was mit der, du hast Ärger mit der und so und can we coexist und so. Das ist so, weiß ich nicht. Also ich habe da komische Vibes bei diesem Face-Team jetzt auch, was da untereinander so läuft.
Ja.
Irgendwie, das passt mir irgendwie nicht so richtig. Bei den Heels ist es auch so ein Misstrauensding so ein bisschen. Ich weiß auch gar nicht, warum Nia Jax und Liv Morgan jetzt so Seite an Seite stehen, weil die hatten ja auch ihr Match noch irgendwie in Saudi-Arabien und so, da hat Liv Morgan gewonnen.
Ja. Das müsste mehr an Nias Ego kratzen.
Absolut, genau. So ähnlich wie bei Gunther. Ja, ernsthaft. Also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie alles ein bisschen kacke.
Das ist total gut und wichtig, dass du das sagst, finde ich. Also weil, ich glaube, wir haben wirklich in dem Women's Podcast letzte Woche erst darüber gesprochen. Aber dennoch, dieser riesige Graben, der klafft zwischen dem Aufbau des Männer Survivor Series Matches und des Women's Survivor Series Matches oder Wargames Matches, sind ja keine Survivor Series Matches mehr.
Ja.
Also der könnte wirklich tiefer und breiter und länger nicht sein. So, wirklich, da tun sich Abgründe auf, es ist nicht zu fassen. Ja. Allein schon, wie wir in den vergangenen Episoden uns gelabt haben an wunderbaren Segmenten mit der Beteiligung von Seth Rollins, die keinen Mehrwert für das Match haben, weil er einfach nur absagt, aber so viel Gewicht in diese ganze Storyline bringen, so, und so viel tun für alle Beteiligten und ihre jeweiligen Haltungen und Charaktere, während wir hier basically mit Io Sky und Bayley zum Beispiel auf der Face-Seite auch eine Paarung haben, die dysfunktional sein muss.
Ja.
Es kann nicht okay sein, dass während Bianca Belair so vorschlägt, so ey, lass doch mal Bayley machen, Io Sky dasteht und nickt und sagt so, ja klar, natürlich machen wir Bayley. So, Mann, das ist die du rausgeekelt hast aus deiner Faction, weil du die schwach fandst. So, du hast dich gegen die verschworen und jetzt bist du cool damit, dass die in dein Team kommt? Hab mal Rückgrat, Alter.
Ja, und andersrum genauso, aus Bayleys Perspektive kann man auch sagen, so, ich mach doch nicht mit der zusammen, die mich da rausgekickt hat. So.
Bei Bayley bin ich noch vorsichtig, weil Bayley kann diejenige hier sein und damit wird ja schon auch kokettiert, der man vielleicht zu Recht misstraut. So, Bayley kann ganz kalkulierend einfach sagen, ich habe überhaupt keine emotionalen Bindungen zu niemandem von denen, außer zu Naomi gerade. Und selbst Naomi ist mir scheißegal, wenn ich dafür irgendwie mir ein Championship-Match organisieren kann. So. Deswegen, also Bayley würde ich ein bisschen ausklammern, aber trotzdem hast du recht. So, ne? Es gibt hier einfach Paarungen, die dürften nicht sein. So, also dein Beispiel ist ja genauso richtig mit Liv und Nia Jax. Die dürften nicht okay damit sein. So, also vor allem, welches Greater Good steht denn da auf der anderen Seite, das ihnen gerade wichtiger sein sollte als das? So.
Das Kind von Rollins und Becky Lynch? Greta Good?
Ja. Also worum geht's hier, weißt du? So, who fucking cares? Warum sollte das irgendwen von diesen 10 Beteiligten kümmern, was gerade passiert in diesem Match? Ich check es nicht. So. Ja, und die Story, wenn man sie Story nennen will, schlawenzelt halt einfach um diese Frage herum. Es gibt keine Antwort darauf, warum die das macht, warum das irgendwen von denen jucken sollte. So. Die könnten sich untereinander in diesen 5er-Konstellationen genauso legitim verprügeln, wie sie halt 5 gegen 5 hier antreten können. So. Gibt genauso viele Animositäten.
Ja, Mann, dieses Match ist Frauenquote. Und nicht Fraueninvestment.
Ja.
So, das ist einfach nur da, weil auch die Frauen ein Wargames-Match haben müssen.
Das ist ein sehr guter Fingerzeig übrigens zu unserer letzten Episode, die sehr, sehr hörenswert ist.
Genau, da haben wir es noch an, vor allem an der Person Tiffany Stratton aufgezogen. So, ne? Im Vergleich auch zu Leuten wie Bron Breakker und so, mit denen man halt voll durchgeht. Und mit Tiffany Stratton halt nicht, weil man oft im beruflichen Kontext nach wie vor einfach Frauen nicht das zutraut, was man Männern zutraut. So, obwohl Tiffany Stratton für mich zumindest deutlich mehr Potenzial hat als jeder der Männer, die jetzt von NXT hochkamen.
So. Zutraut übrigens.
Schnelles Potenzial, möchte ich sagen. Nach hinten raus weiß ich nicht. Vielleicht ein Carmelo Hayes, ein krasserer Dude im Endeffekt so in 8 Jahren als Tiffany Stratton, das weiß ich nicht.
Oder Bron Breakker.
Aber jetzt am Anfang muss man eigentlich mit Tiffany Stratton investieren, aber man hat den Absprung schon jetzt, das war unsere Theorie im letzten Podcast, verpasst, so gegen Nia Jax zu zünden und sonst was.
Ja.
Und deswegen, immer wieder zum Match und zum Tipp zu kommen,
bitte,
gebe ich dir die Rettung dieses Matches. Und die Rettung dieses Matches, um da irgendwas interessant zu machen und von der ganzen lahmen Scheiße abzulenken, ist ein fucking Cash-In von Tiffany Stratton nach dem Match. Vielleicht machen sie es hier. Man hat irgendwie, vielleicht schafft man irgendeine Szenerie, wo Nia Jax halt echt gefickt ist, so vom Leben, aber auch von dem Match. Und man macht hier ein Cash-In am Ende, um einfach abzulenken davon, dass das vielleicht auch irgendwie egal war. So, die Faces gewinnen das hier, also Tipp ist, Faces gewinnen. Und dann gehen irgendwie alle raus oder so, Nia Jax und Tiffany Stratton noch am Ende drin, dann macht Tiffany Stratton einfach die Tür zu. Stell dir das vor, wie geil das ist. Macht die Tür zu so, Nia Jax steht da noch, ist irgendwie hart verletzt oder so, weil Io Sky mit einer Mülltonne ins Gesicht gesprungen ist.
Das wird passieren.
Ja. Und dann gibt's diesen fucking Cash-In noch. Also keine Ahnung, habe ich richtig Bock drauf. Würde für mich hier was retten einfach, weil dann ist der Fokus eben auf Stratton und man kann jetzt nach dieser Survivor Series Wargames was mit dieser Women's Division machen.
Und dann hätte ich bitte gerne, dass man mir erzählt, dass Tiffany Stratton all das die ganze Zeit geplant hat, genau deswegen bis zu diesem Match gewartet hat, genau deswegen sich so lange neben Nia aufgehalten hat, diesen ganzen Streit losgetreten hat.
Geil.
Das soll man mir dann bitte erzählen. Keine Ahnung, ob es so ist, ne?
Ja.
Aber das soll man mir dann bitte so erklären,
ja,
dass Tiffy das geplant hat und dass das der Moment war, weil dann machen ja 4, 5 andere die Arbeit für sie.
Ja.
So, weil es braucht ja offensichtlich mehrere, um Nia irgendwie Platz zu machen. Und das wird auch die Absicht des Face-Teams sein. Ne? Die müssen Nia Jax platt machen. So. Dafür braucht's halt einfach ein bisschen was. Rhea Ripley ist die Einzige, die das alleine kann. So.
Ja.
Aber Rhea Ripley ist überemotionalisiert und sauer und deswegen eine Loose Cannon und deswegen vielleicht auch nicht sie selbst und vielleicht auch gefährlich für sich. So. Und dann werden die 4 anderen das halt ein Stück weit auch mitregeln müssen. Weil Rhea Ripley hat halt nicht das primäre Interesse, Nia Jax zu töten, das hat sie schon gemacht, sondern Liv Morgan.
Töten.
Naja, aber so. Also, ne?
Ja, ja.
Die hat's halt auf Liv Morgan abgesehen, so. Und, ja, und zwar in einer derart wahnhaften Art, dass sie darüber vermutlich sich selbst außer Gefecht setzen wird, so.
Mhm.
Und dann heißt es halt kill Nia or die, so. für den Rest des Face-Teams. Und ich, abermals, ich bin hier voll bei dir. Tiffany Stratton ist diejenige, die sich darauf freut, dass das passiert, um daraus Profit schlagen zu können.
Geil.
Ja. Tiffany cashed bei Survivor Series. So.
Tippen wir jetzt alles gleich hier, oder?
Wir tippen alles gleich. Aber es ist wirklich, du hast es auch perfekt herausgearbeitet, was der Grund ist, so, um diesem Match irgendwie noch einen Sinn zu geben. So.
Ja.
Weil es fällt mir einfach schwer zu glauben, dass das, was wir jetzt die ganze Zeit sehen, in all der Beliebigkeit auszuhalten ist für die Verantwortlichen. Dass man sich wenigstens das Zielbild gemalt hat und dann irgendwie festgestellt hat, wir haben keinen guten Weg dahin, scheiß drauf, ja, aber wenigstens das Finish wird geil.
Ja.
Und das will ich.
Oh, ich glaube, by the way, aber auch das reine Match wird auch geil.
Das glaube ich auch.
Wenn ich mir die Leute hier angucke, die Verteilung zwischen Powerhouses und Highflyerinnen und so, das hat schon Potenzial, an sich ein gutes Match zu werden. Auch ja, so eine Candice LeRae ist total wertvoll in so einem Match. Die kann richtig guten Scheiß machen.
Das ist super wichtig, dass man Candice LeRae halt hier gefühlt wahllos mit reingebuckt hat. Also an die Seite von Tiffany Stratton und Nia Jax. Weil die ein unbedingter Mehrwert für dieses Match ist. So, die Tatsache, dass halt Candice LeRae und Bayley da drin sind, macht Natalya verzichtbar, die sonst immer in sowas reingeht.
Ja, genau. Und auch chemietechnisch, ne? Candice LeRae und Io Sky hatten mit die besten Women's Matches.
Ja.
Als sie noch bei NXT waren.
Ja.
So miteinander.
Ja.
Da ist schon guter Shit drin. So, die, also auch so eine Raquel Rodriguez kann, wenn man sie vernünftig einsetzt, eine gute Base sein.
Ja.
Für eben so Leute wie Io Sky auf der anderen Seite und
ja,
so. Deswegen, also ich sehe hier schon, was das reine Personal angeht und das Potenzial wrestlerisch, sehe ich hier vielleicht sogar mehr gutes Wrestling im Vorfeld als bei dem Männermatch, wo halt so ein Tangaloa rumhängt oder so Typen, die halt einfach in diesem Match eigentlich gar nicht so viel machen können, wie jetzt hier eben diese Leute aus so einer Liv Morgan, die kann hier die Scheiße aus diesen 2 Käfigen zählen.
Ja.
So, ne?
Die Damen haben auch eine gute Historie, was Wargames-Matches angeht, muss man halt sagen.
So,
und Io Sky ist jemand, der dafür sorgt. So, ihr Name steht hier so ein bisschen für so ein Qualitätssiegel auf Wargames-Matches.
Das ist so.
Das Siegel so gepresst mit dem Boden einer Mülltonne.
Ja.
Ja. Ja, aber also ich, wir sind uns tatsächlich sehr einig, was hier passieren wird.
ich musste diese Mülltonne, ne? Ganz kurz. Ich musste Luisa noch erklären nach dieser WXW-Show, so, ne? Was ich fragte halt, warum Stühle und so? Also diese Stühle, dass da halt diese Möbelstücke, dass diese Waffen quasi Stühle, Tische und Leitern sind.
Ja.
Und
ein Backblech.
Und Candlesticks gesagt. Ja, stimmt, da war sogar ein Backblech im Bild. Aber es ist ja so weird, ne? Also das nimmt man jahrelang als selbstverständlich hin, dass das die drei gängigsten Waffen sind und dann noch kommen halt so Candlestick dazu und sowas. Aber wie verrückt ist denn das eigentlich? Aber das sind einfach Sachen, die halt so einfach generell bei so einer Show einfach gebraucht werden. So,
genau.
Ne? So, ja. Tische und Stühle sitzen Leute so.
Genau. Ja. Also in früheren Zeiten war es sicherlich so, dass genau diese Klapptische halt genutzt wurden, um zum Beispiel darauf dann halt, keine Ahnung, den Titel zu postieren und vielleicht die Kommentatorenpulte.
Autogramme
dann
macht man hinterher.
So, genau, macht man noch so ein schwarzes Tuch drüber so und dann ist auch gut.
Ja.
Klar, ne? Und dann Bestuhlung, Ringside und sowas. Ja, klar. Aber daraus wird sich das vermutlich irgendwie entwickelt haben. Inzwischen ist es halt völlig wahllos, dass die weiterhin verwendet werden. Aber hey, that's it.
Right? Ja. Stimmt.
Meine Spezi ist auch zu langsam. Naja, egal.
Deine Spezi ist zu langsam?
Zu langsam leer, ja. Ich habe Satz angefangen und nicht beendet. Ich stehe jetzt nochmal auf und hol mir eine Spezi.
Okay. Ich kann ja rechnen in der Zeit. Kennst du einen Abakus?
Ja.
Ja, völlig verrücktes Wort. Hört sich an wie ein schlechter Zauberer aus einem Kinderbuch. Ein Abakus, Alter. Ich lese gerade so ein Western. Shoutout Lüders Bücherei. An der Osterstraße. Ich lese so einen modernen Western gerade. Er ist gar kein moderner Western. Und da ist so ein Typ, der kann wahnsinnig gut rechnen. Und der hat sich das mit einem Abakus beigebracht. Und hat die Abakus-Technologie auf seine Hände übertragen. Technologie, also er stellt sich mit seinen Händen dann irgendwie vor, dass er da so Sachen schief, keine Ahnung, wird erklärt, habe ich natürlich dann die Seiten überblättert. So. Aber ja, genau, Kuss. Abakus, fand ich lustig, das Wort wollte ich kurz erwähnen, während du Spezi holst.
Ja.
Ja. Ist kalt draußen wieder, jetzt die Flaschen, es ist ultra kalt, das Bier, was ich gerade reingeholt habe, ist Frost.
Ja. Dings, B.A. Abakus, guter Name. Aber auch oder auch so Abacus Johnson. Guter Name für Wrestler.
Ja, ja, stimmt. Könnte so in der Faction von Sean Spears sein.
Abacus Johnson.
Oder auch im hier Quarter Catch
Dings.
Half and
ja. Nelson.
Second Man Nelson. Ja. Club. Oder ist es nicht Club am Ende? Catch Club?
Crew.
Wirklich?
No Quarter Catch Crew.
No Quarter. Ja,
ja. Keine Ahnung, was das soll.
Scheißegal.
Ja.
Ja. Gut, okay, sind wir durch mit dem Frauenmatch, ne?
Also wirklich, kein Viertel Fanggruppe.
Fang kann man ja jetzt durchaus ein bisschen anders übersetzen, aber ja, kein Viertel. Was heißt das? Also ein Quarter ist ja ein Viertel Dollar.
Könnte es zum Beispiel sein, ja.
Gehe ich mal von aus. Das heißt, sie wrestlen nicht für ein Viertel Dollar, sondern wahrscheinlich für einen halben.
Keine Ahnung, Mann. Naja. So, wir haben nur noch das voraussichtliche Main-Event, oder?
Ja.
Du gibst mir, oder?
Ja.
Ja.
Tu's. Romain.
Noch, bitte tu's nicht.
Jeozu. Jimiozu. Samuel Sa. Und Christoph Maria Pankreatz.
Pankreatz.
Das Lustige ist, bei der Match-Aufstellung von Wikipedia, da steht CM Punk halt with Paul Heyman.
Ja.
Ja, vielleicht, weil er als letztes positioniert wurde in dem Team, aber vielleicht auch, weil er einfach jetzt der aktuelle Paul Heyman-Guy ist. Das ist ungeklärt, bis zu einem gewissen Grad.
Ja.
So, ist schon irgendwie der Wise Man natürlich noch. Aber ja, steht ja mit CM Punk. Finde ich erstmal ganz interessant. Ja, gegen die Blutlinie. Das hört sich so assi an, das hört sich so ein Mittelalter-Scheiß an, irgendwie so ein, ja. The Bloodline, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Tamatonga, Tongaloa und Bronson Reed, Mann.
Ja.
Der seit zwei Wochen jetzt der fünfte Mann ist. Das ist ein Wargames-Match.
Das ozeanische Kollektiv.
Das ozeanische Kollektiv.
Oder? Oceanic All-Star-Team ist so ein bisschen das, was so eine Sequoia da.
Gehört Australien offiziell zu Ozeanien? Ich glaub's nicht, oder?
Nah genug dran, dass es mir reicht.
Ja, stimmt. Der ist ja auch ein Godzilla, das heißt, er bewegt sich ja auch immer in dem Meer. Also Godzilla ist ja durchs Meer gekommen und hat so Japan angegriffen. Und wenn du von Australien jetzt, im Fall von Bronson Reed, nach Japan gehst, oder nach Amerika, musst du durchs Meer gehen und durch Ozeanien.
Und er ist ein Tsunami, das heißt, er travelt sowieso übers Meer.
Ozeanien auch Tsunami geplagt.
So, also insofern bleiben wir doch einfach mal beim Oceanic All-Star-Team. Die ozeanische Mafia oder so, die Bloodline halt ist. Also die gar nicht, die blutige, aber halt nichts mit gemeinsamem Blut zu tun habende Bloodline.
Ja.
Ja, ey Mann, Bronson Reed fügt sich da mega gut in das Bild ein, ne? Sind da einfach 5 Schwarzköpfe und der eine blond gefärbte.
Ja.
So, und alle sehen gefährlich aus. Alle haben immer so einen Mean-Mug. Außer Tangaloa, der guckt immer super nett.
Ja, der Mann, der hat so große Augen und so. Wirklich, der ist, ja.
Aber gut, sonst passen die halt wirklich ganz gut.
Tangaloa ist so scheiße. Das ist so krass. Ja. Alles geht schief und selbst die Sachen, für die er wirklich nichts kann, gehen schief.
Ja, es ist,
dass er einfach nett aussieht.
Es ist gemein. Ah. Ja, und es gibt jetzt bei SmackDown noch das Advantage-Match, ne? Jacob Fatu wird auf Jey Uso treffen. Und Jey Uso einfach nach Strich und Faden vermöbeln.
Ja.
Um den Vorteil für die New School Bloodline klarzumachen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn man das jetzt einfach mal so in den Raum stellt. Oder keine kühne Behauptung. Ja, und also, was ist da alles los gewesen auf der Face-Seite? Also, wo fängt man da an?
Sortier dich doch erstmal und ich gebe kurz die Info, dass Australien tatsächlich zu Ozeanien gehört.
Fantastisch.
Ja.
Roman Reigns wusste nicht mehr weiter. Roman Reigns wurde in einem Backstage-Segment, in dem die OG Bloodline da saß, gefragt, was der Plan ist. Mhm. Und er konnte mit dieser Frage nichts anfangen. Er sagte einfach, I don't know.
Ja.
Nachdem er in der Vorwoche vergeblich versucht hat, Paul Heyman anzurufen, der offensichtlich seinen Handyvertrag gekündigt hat, denn die Nummer war nicht zu erreichen. SIM-Karte gegessen.
Das war das letzte Segment der SmackDown, ne? Wie er das, wie Roman Reigns vergeblich den Anruf macht und danach völlig zerstört das Handy fallen lässt.
Ja, und auch so richtig zottelige Haare hat, so. So. Aber das bringt so schön auf den Punkt und auch gleichzeitig auf die Spitze. Und eine Spitze ist notwendigerweise ein Punkt.
Du kannst auch eine Parallelogrammspitze haben bei einem Scheißberg.
Halt die Fresse. Das nennt man Plateau.
Also es gehört schon in den geografischen, in den geometrischen Bereich jetzt hier. Und da kenne ich mich mit Verlaub ein bisschen besser aus als du, weil das zur Mathematik gehört. Wir hatten früher in der Schule, so, weil ich habe ja irgendwann ausgeschaltet, so, ne, in Sachen Mathe und so. Ich immer nur Deals gehabt mit meinen Lehrern und so.
6. Klasse.
Dass ich eine 5 minus kriege und keine 6, so, damit ich versetzt werde und sowas. Das war dieses Ding, da hatte ich dann Deals mit Lehrern, dass ich einmal die Stunde was sage und nie negativ auffalle. Das war alles, was sie von mir wollten. So. Dann habe ich halt eine 5 minus gekriegt und wurde immer versetzt. Und als es so um geometrische Figuren ging und so, habe ich unfassbar viele geometrische Figuren katalogisiert und mit Tieren in Zusammenhang gebracht. Ich habe dann den Parallelogramm-Papageien gemacht. So, auf den kam ich gerade wegen dem scheiß Parallelogramm. Und irgendwie den, was gibt's noch so? Sextett. Und dann halt irgendein Tier, was mit 6 oder so anfängt.
Sextett ist keine geometrische Figur, sondern...
Sextett ist was Musikalisches, ne? Ja. 6 Bläser oder was? Ist das so ein Pornoscheiß?
Assoziationskette.
Das Klarinettenkänguru, was? Wo komme ich denn jetzt hin? Ja. Genau, also immer so geometrische Figuren mit Tieren verbunden. Das geht hervorragend. Ich muss das mal irgendwann finden wieder.
Okay.
Ja, also wirklich ganz viele Tiere. Sag mal irgendeine scheiß geometrische Figur, ich kenne keine.
Dreieck.
Was war denn der Fakt 3? Warte, der Dreieck.
Kreis, Quadrat,
Kreis,
Trapez,
Känguru, Dreieck.
Zylinder.
Alles. Zylinderzebra gab es, 100 Pro. Oh, guck das mal. Zylinderzebra gab es. Das sind alles Alliterationen im Prinzip. Nennt man das Alliteration?
Wenn Dinge den gleichen Anfangsbuchstaben haben, ja.
Ist Klaus Kleber eine Alliteration?
Absolut.
Und Gundula Gause?
Ja.
Ja, okay.
Alte, ey, Mann. Ja. Ja. Wir haben uns früher immer langweilige Autofahrten mit dem Alliterationsspiel lustiger gemacht. So, also jemand beginnt einen Satz mit einem Wort, das notwendigerweise mit einem Anfangsbuchstaben hat. Und die nächste Person muss dann halt mit dem gleichen Anfangsbuchstaben das nächste Wort sagen. Und so geht das dann Reihe um und man bekommt halt einfach immer dumme Sätze bei raus, weil natürlich sich Leute versuchen, Fallen zu stellen.
Oh ja.
Ja, und manche Sätze davon sind so ikonisch, dass ich die immer noch im Kopf habe. Mach mehr mit mir, mein Murmeltier.
Zum Beispiel. Jedes Wort muss den Anfangsbuchstaben haben,
jedes,
des Satzes.
Jedes.
Boah, das ist tough, ey.
Ja, aber da kommen so dumme Sachen bei raus.
Mach vor allem mehr mit mir, mein Murmeltier,
ist ja genial. Gehört dazu.
Ja.
Das war der Beginn des Satzes. MMH, Komma.
Wow.
Das war super lustig. Ja.
Lass mal eine ganze Episode mal darüber machen.
Können wir
machen. Machen wir komplett nur das Alliterationsspiel.
Ja.
Geil.
Richtig anstrengend, aber auch möglich. So, also Roman Reigns jedenfalls.
Roman Reigns, Alliteration.
Roman Reigns ist auch eine Alliteration, richtig.
Roman Reigns, rumort. Ranglisten, Gerangel. Nee, okay, mach weiter, mach einfach weiter. Lass das, hör auf, guck mich an.
Roman Reigns, also wir waren bei dem, als er, ne, Dings, Paul Heyman versucht hat anzurufen. Roman Reigns reagierte reserviert. Richtigerweise ratlos. Nun, ich bin gut in diesem Spiel.
Ja, okay. Ich sehe schon, ich sehe das.
So, und dann, und die anderen, den anderen sind halt in dieser Konstellation, als Roman Reigns halt da saß und gesagt hat, er hat keinen Plan, denen sind halt auch die Gesichtszüge entglitten, ne? Mhm. Also so,
ja.
Und darin kulminierte halt etwas ganz, wie oft wir kulminiert in diesem Podcast sagen, nach Parität in der letzten Episode, das ist das lustige Fremdwort, das sich hier durchzieht. Etwas, das wir, dass das Wochen vorher einfach das treibende Thema war, nämlich Roman Reigns versucht Dinge zu machen, wie er sie immer macht, stellt aber fest, er hat dafür nicht mehr die gleichen Tools wie vorher. Unter anderem fehlt ihm halt einfach die gleiche Macht und die gleiche Gefolgschaft, wenngleich es dieselben Leute sind, die ihm folgen, die ihm halt nicht mehr auf die gleiche Art, weil sie ihre eigenen Leute sein wollen. Ihm fehlt aber eben auch die Weisung des Wise Man. Und er ist stur und kommt nicht weiter, während die anderen sich als handelnde Person mit eigenen Ideen und eigenen Möglichkeiten und so weiter positionieren wollen, so, und selbst zeigen, dass sie jemand sind, so, und etwas beitragen. Und nun sitzen sie alle vier hier und sind mit ihren Latein am Ende, so. Also sowohl Roman Reigns ist mit der ich bleibe der alte Roman Reigns Methode gescheitert, als auch die drei anderen mit dem Versuch, sich zu beweisen und jemanden Fünftes zu rekrutieren für das Team, so. Ja. Dann steht halt Cody Rhodes kurz mal im Raum, ne? So.
Stimmt.
Und Gott. Und es ist dann in dieser Konstellation, und das ist ganz witzig, doch Roman Reigns, dem alle drei anderen etwas vorschlagen, der dann halt etwas dazu sagt. So. Also er ist schon, er nimmt immer noch diese Tribal Chief Rolle an und ein, und auch die anderen begegnen ihm dann, trotz aller Selbstständigkeit, die sie an den Tag legen wollen, wirklich als solchen. Sie bringen ihm Vorschläge. So, ist nicht so, dass alle sich darauf einigen, ja, ey, Cody Rhodes ist es und wir drücken das jetzt durch, sondern nein, sie fragen Roman Reigns.
Ja.
Und er sagt, nee. Und dann stehen sie sich halt, einigen sie sich darauf, dass sie zu viert rausgehen und sich den fünf aus der New School Bloodline der ozeanischen Mafia gegenüberstellen. Und dann hören wir, wie jemand das Wort an die Ladies and Gentlemen in der Arena richtet. Und es ist Paul Heyman, der aussieht wie frisch aus dem Ei gepellt, auch die Körperform eines Eis hat, aber braun gebrannt, Haare gefärbt, frisch rasiert,
ja,
und geradezu locker und casual gekleidet, nicht mit einem Hemd unter dem Sakko, ja, sondern mit einem roten T-Shirt. Natürlich, wie immer, wie sich für einen feinen Herrn gehört, farblich abgestimmt zum Einstecktuch. Das lässt er sich nicht nehmen. Aber keine Krawatte, kein Hemd, so, sondern die legere Art von Business.
Ja, ja, oder die dreckige, ne? Ist also so Miami Pimp.
Kann man auch so sehen, wenn man will, aber dann hätte er weiß tragen müssen. Und einen Hut und einen Gehstock und, aber gut. So. Kommt raus mit einem Lächeln und einem Grinsen und seine Promo zieht sich wie ein Kaugummi, den er aber gerade erst kurz vorher in seinen Mund gesteckt hat, weshalb er noch sehr gut und süß schmeckt. Und er kostet es aus, denn er hat einen Plan und er hat den fünften Mann mitgebracht und es ist einfach fucking CM Punk und es gibt für den Rest der Episode Holy Shit Chance.
Ja.
Und dann stehen sich halt am Ende CM Punk und Roman Reigns gegenüber. Und sie stehen sich einfach gegenüber und gucken sich ernst an. Und wie viel Acknowledgement da ist oder nicht, ist schwer abzusehen. Aber der den meisten Spaß hat, ist der im Hintergrund zu sehende Paul Heyman, der über beide Ohren grinst.
Der sich genau noch in die Mitte der Kamera zwischen den beiden, ja, gestellt hat. Genau richtig, ja, ja.
Und wow. Wow. Das wird sie im Punks Jubiläumsmatch, ne? Der ist bei Survivor Series zurückgekehrt, so, und das ist jetzt ein Jahr später. So.
Stimmt.
Oh Gott. Ja. Er hatte 6 Matches in der Zeit, by the way.
Okay.
Zählt mal nach, wie viele Randy Orton hatte, der zur gleichen Zeit zurückgekommen ist. Ein Vielfaches. Aber anderes Thema. Aber Mann, Alter, CM Punk, so, was zum Fick pickt sich eigentlich CM Punk für geile, knüppelharte Matches raus, jetzt hier im Spätherbst seiner Karriere. Der macht ja nur noch harte Matches, weil Wargames ist kein Zuckerschlecken. So. Und nach, ja, dem, was der sich als zuletzt als Fehde mit McIntyre geliefert hat, holla die Waldfee, der hat einfach Bock auf Ballern jetzt.
Vor allem gegen diese Inselficker, ne?
Ja.
Also gegen Samoana und so, sind halt die toughesten Leute im Wrestling. So, ne? Bewiesenermaßen, so sagen alle im Business, so irgendwie, ey, das wird richtig, ja, ja, das wird richtig hart.
So, und dann steht, ja, er halt, also stehen da halt einfach Roman Reigns mit seinen beiden Cousins, mit dem angeheirateten dritten Uso in Sami Zayn, was total süß ist, wie die zu dritt als Uso-Trio agieren, so. Beispielsweise zu dritt für so einen gleichzeitigen Dive nach draußen gehen, so.
Ja.
Was wunderschön inszeniert ist, weil als die drei das machen, das ist erstens so ein richtig schöner, ne, Triple-Uso-Moment. Und zweitens lässt es halt Punk und Reigns alleine im Ring zurück, miteinander, ja, konfrontiert. Alle anderen sind draußen, so.
Richtig schön.
Und dann stehen sie halt da und wissen mit dieser Situation nichts anzufangen. Es gibt kein Handshake, es gibt kein Handrace, es gibt einfach nur ein ernstes sich angucken, weil halt auch kein Mensch weiß, was zum Fix CM Punk eigentlich für ein Business hat, in diesem Match zu sein. Und Paul Heyman grinst halt, aber grinst er, weil er den Plan hat als Wise Man? Er hat sich selbst wieder als Wise Man betitelt, oder grinst er, weil er, also, den Original Paul Heyman Guy quasi wieder mitgebracht hat? Wir wissen es nicht und ich liebe alles daran.
Ist für dich CM Punk der Original Paul Heyman, geil?
Für mich ist CM Punk super, super stark mit Paul Heyman Guy verhaftet. Nicht so stark wie Brock Lesnar, aber die Paul Heyman Guy Brock Lesnar Phase war für mich die danach kam. So, dieses Paul Heyman Guy Ding, das kam für mich mit CM Punk das erste Mal so richtig raus, ja.
Okay. Für mich ist es immer Lesnar. Also ich verbinde Heyman immer als erstes ganz lange mit Lesnar und dann kommen Reigns und Punk und Curtis Axel viel später.
Mhm.
Immer so, aber okay, ja.
Ja, also Original halt einfach, ne, weil es vor der großen Lesnar-Phase war und so.
Ist das so?
Vor der zweiten zumindest. Ja, ja.
Okay, ich bin vielleicht ein bisschen davon beeinflusst, dass ich weiß, dass Heyman und Lesnar halt schon zusammenarbeiten. Da war CM Punk, glaube ich, noch gar nicht bei WWE oder so.
Ja, ja.
Also das war, ja, so, ja, die haben halt so unfassbar weit zurückgehende,
genau,
Connections. Aber wie das dann im TV wirklich aussah, auch chronologisch, weiß ich gar nicht.
Genau, das weiß ich auch nicht. Ich habe das auch, ich glaube schon, dass er damals mit ihm auch rauskam, habe das aber zu der Zeit einfach nicht wahrgenommen, muss ich ehrlich sein. Und ich verbinde halt einfach, wie gesagt, so ECW, Posterboy, CM Punk und Paul Heyman eben ja, sehr doll miteinander. So. Also, wie gesagt, ich liebe das komplett. Und gleichzeitig ist es halt so ein irgendwie auch weird. Aber ich weißt du, es fühlt sich so sinnlos an. Wir haben noch demnächst über Möglichkeiten gesprochen, wer denn die jeweils fünften Personen sein können. Und wir haben weder über CM Punk noch über Bronson Reed gesprochen.
Stimmt, ja.
Mir gefällt Bronson Reed extrem gut als Fünfter da drin, weil er ein unbedingter Mehrwert für diese Konstellation ist. Der ist halt einfach aus dem Stand vielleicht der gefährlichste Ficker, den sie finden konnten. So, so wie der halt mit Seth Rollins umspringt. Umgesprungen ist, so. Und Ricochet aus seiner WWE-Karriere gefickt hat.
Sag nicht immer, dass das Bronson Reed war. Das war nicht Bronson Reed, das war Bron Breakker, Mann.
Ich will doch nur deinen Bron Breakker-Moment geben.
Nein.
Und dann blökst du ihn nicht mal.
Ich blöke ihn nicht mal, weil ich weiß, dass du es wieder falsch gesagt hast und mir nichts geben wolltest. Das ist jetzt einfach abgespeichert in deinem Kopf.
Ist es wirklich so?
Ja, ich weiß, das hast du jetzt einfach ewig drin.
Es wird sich auch nie ändern, weil ich mich immer jedes Mal fragen werde, was richtig war. Weißt du? Wie so Sachen, die du einmal falsch gemacht hast, die da als so richtig oder falsch Option drin sind. So. Ja. Wer war der andere Ficker, den Bronson Reed neben Seth Rollins gefickt hat? Der hat irgendwen anders noch. Der hat
Strowman noch weggeballert.
Kaputt gemacht. Stimmt, Strowman war es. Ja, guck mal, gleiche Statur wie Ricochet. Kann man nochmal verwechseln. Wobei, Moment, die waren ein Tag-Team miteinander. Das kann passieren.
Wer? Ricochet und
Braun Strowman.
Echt?
Ja. Nun denn.
Strowman war auch ein Tag-Team mit Nicholas.
Das stimmt.
Ja.
Starkes Tag-Team.
Mega.
So. Also das fühlt sich sehr passend an irgendwie, weil ich mir gut vorstellen kann, in so einer ozeanischen Mafia-Struktur, dass Solo Sikoa ein gutes Angebot an Bronson Reed machen kann.
Ja.
Was zur Hölle CM Punk da soll, check ich null, aber find's deswegen halt irgendwie geil.
Mit Punk ist es halt die Sache so. Ich habe auch erst gedacht, okay, das ist mega random, aber irgendwie auch nicht, weil du hast halt diese Verbindungsfigur, Paul Heyman, so, ne? Mhm. Und CM Punk hat halt unfassbare Erfolge mit Heyman an seiner Seite so gefeiert. Und Punk macht Sinn, weil Punk halt im Gegensatz zu jedem anderen Face im Roster einfach keine fucking Historie mit The Bloodline hat.
Mhm.
Das darf man nicht vergessen, so, ne? Es kann eigentlich nur Punk sein von Main Event Guys, so, weil wir haben halt niemand anderen dort, die sinnvoll wären oder sich jetzt herablassen würden oder halt sich selbst verraten würden und mit Roman Reigns zusammenarbeiten. Seth Rollins ist das beste Beispiel. Der macht es nicht, weil es keinen Sinn ergibt und weil Rollins nicht dumm ist und ein Rückgrat hat so. Und da könnte man noch andere Leute finden so. Punk hat, der hat keine eigene Erfahrung mit Reigns und seiner Bloodline.
Selbst die Heels, selbst die aktuellen Top-Heels haben negative Erfahrungen mit Roman Reigns gehabt. Roman Reigns hat sich aber natürlich an allen abgearbeitet in drei Jahren als Champ, so, ne?
Ja.
So, und Punk war halt nicht da, deshalb nicht.
Total, Mann. Also das ist halt, deswegen, das macht schon Sinn. Und seine Motivation will ich jetzt bei SmackDown aber schon noch hören. Mhm. Also ich will schon noch wissen. Und wenn er wirklich einfach nur sagt, dass er seinem alten Freund Paul Heyman einen Gefallen schuldet.
Na, wirklich?
Irgendwas will ich hören. Also
das würdest du kaufen?
Überlegen. Ja, würde ich kaufen, weil sie haben vor mehreren Monaten, hatten sie ja schon mal diese Sache, als Heyman noch in der toxischen Bloodline war. Mhm. So, da hat er irgendwann CM Punk um Hilfe gebeten. Das vielleicht stimmt. Erinnerst du dich. Da war Heyman irgendwie völlig aufgelöst, sah komplett gegenteilig aus wie jetzt.
Ja.
Und hat gesagt, so CM Punk, rette mich. Ja. So da vorne. Und hat man damals dran erinnert, dass halt die Verbindung da ist.
Oh.
Das hat man für diesen Moment hier gemacht. Also man hat schon damals, glaube ich, an Survivor Series gedacht.
Mhm.
So, also diese Bloodline-Storyline ist halt wirklich über Jahre geplant. So, ne? Also das meiste daran wird ein bisschen justiert. Aber auch das ist so ein Punkt. Ich glaube, der war geplant, dass man daran erinnert hat. Und CM Punk hat ihm damals nicht so richtig geholfen. Mhm. Irgendwie. Dadurch, dass man das damals schon aufgetan hat und so, ist diese Freundschaft zwischen Heyman und Punk schon ein Ding für mich, so dass ich denken könnte, vielleicht ist das was, aber CM Punk ist halt, so wie er jetzt auch zurückkam und wie auch seine Persona einfach ist seit Jahren, ist halt schon auch ein opportunistischer Motherfucker.
Ja.
So, das heißt, der will was und der bekommt auch was. Und Paul Heyman ist auch ein Dealmaker. Mhm. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie noch einen Benefit für CM Punk in dieser Nummer gibt. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht, wenn Roman Reigns mal wieder Champ ist, kriegt CM Punk sofort ein Match oder so. Irgendein Kack halt.
Ja, oder Roman.
Roman gesagt?
Roman.
Okay.
Roman verzichtet zugunsten von CM Punk darauf, demnächst Cody Rhodes zu challengen. Weil die Rechnung ist ja offen. So, also Roman hätte durchaus ein Interesse daran, seinen Titel zurückzubekommen. Mhm. Darum hat er kein Hehl gemacht in der Vergangenheit, wenn er zum Beispiel zufällig in der Football-Arena sich mit Cody Rhodes getroffen hat. So.
Ja.
Und das könnte natürlich ein Ding für CM Punk sein, ne? Dass er halt gesagt hat, so, okay, aber ich will vorher. So, ich habe auch ein Interesse daran, Cody wegzuflangen.
Ja.
So, kann schon sein. Aber ja, wobei gleichzeitig, wenn ich so drüber nachdenke, ist dieser CM Punk in seinem aktuellen WWE-Run bei aller Zweischneidigkeit und aller Schlitzohrigkeit, die da so drin ist, schon so klar ein Face mit aller Herzensgüte, die er aufbringen kann, die er gerade noch glaubwürdig zu verkaufen weiß, dass ich mir schon vorstellen kann, dass man diese Freundschaft zwischen Paul Heyman und ihm wirklich auf dieses Podest hebt, dass CM Punk halt einfach sagt so, okay, ich tue ihm einen Gefallen und mache das. Ja. Aber ich glaube auch an das Deal. Also beides. Ich finde, ich mag es so, wie du es beschrieben hast, dass beides ein Teil des Ganzen ist.
Möglich, ja.
Spannend jedenfalls, weil damit ist Punk jemand, der hier halt vor allem geschäftlich drin ist, ne? Was für so ein Face-Team super untypisch ist. So. Normalerweise kommen die alle über eine moralische Motivation oder sowas, ne?
Genau.
Und das ist bei Punk eher nicht so.
Nee, wahrscheinlich nicht, weil das ist ja auch schon eine Sache, er muss ja schon wirklich was rausbekommen, weil gegen solche bösartigen Motherfucker wie Reed oder Fatu in den Käfig gesperrt zu werden, das ist schon richtig scheiße.
Ja.
So, da musst du schon irgendwas von bekommen. Das macht Punk nicht einfach aus Nettigkeit. So.
Nee.
Das wird gar nicht passen, das wird mit seinem Charakter brechen zu einem Punkt.
Ich meine, Meta gesprochen sammelt Punk natürlich einfach nochmal richtig krasse Matches auf den letzten Metern seiner Karriere so. Aber klar.
Meta gesprochen auf den letzten Metern.
Richtig.
Ja.
Methangas auch.
Ja, auch.
Also, aber wirklich schon eine sehr geile Konstellation. Und ich bin noch viel mehr gespannt, als ich auf CM Punks Erklärung bin und auf das erste Gespräch zwischen ihm und Roman jetzt.
Das wurde angekündigt, ne?
Ja. Noch viel mehr gespannt bin ich darauf, wie Paul Heyman sich geben wird. Also, wie viel Prozent ist er Wise Man? Und er hat gesagt, er ist der Wise Man. So. Und wie viel Prozent ist er halt Paul Heyman für den Paul Heyman-Guy CM Punk? So, das ist. Er kann nicht beides gleichzeitig sein. Das geht halt nicht. So, also er kann es schon, aber er muss dann ja mit sich selbst verhandeln auf eine gewisse Art, so, wenn es hart auf hart kommt. Und das wird super interessant, wo seine Loyalitäten dann stehen, weil. Oder was heißt Loyalitäten? Am Ende des Tages ist Paul Heyman im Zweifelsfall der abgewichste Businessmann. Super spannend, was hier drin hängt. So,
wenn du so Leute wie Paul Heyman mit im Spiel hast, klar. Und CM Punk, Mann. Das sind Leute, auch so wie Kevin Owens und so, die können immer in irgendeine Richtung gehen. Du weißt es nicht. Paul Heyman kann Roman Reigns und Bloodline richtig von hinten ein Messer reinrammen jetzt.
Yo.
Mit Punk und so. Und geht dann einfach mit Punk weiter. So. Punk ist auch Punk bei Raw oder bei SmackDown?
Punk ist bei Raw.
Ja. Geht Heyman halt mit Punk weg und fickt nochmal Reigns so jetzt nach dem Motto, so, weißt du, ist echt alles denkbar, Mann.
Ja, Punk ist in Cody-Land, ne?
Bitte?
Punk ist in Cody-Land.
Nee, Cody ist SmackDown.
Ich überlege gerade, aber ist Punk in Cody-Land?
Wenn Punk bei Raw ist, ist er nicht, ist er
ja,
nicht.
Ja, deswegen, bei Cody. Ich versuche gerade die Assoziation zu ziehen, ob Punk und Cody viel auseinandertreffen hatten. Mit wem hat Punk dann so rumgefickt?
Punk und Raw? Mit AJ Lee?
Nein, aber vor allem mit Drew. Vor allem mit Drew.
Ja.
Ist Drew bei Raw oder SmackDown?
Raw.
Dann Raw. Dann ist Punk bei Raw.
Punk und Rhodes hatten nichts.
Nee, ne? Bisher. Okay, nee. Dann ist aber natürlich die Cody-These auch wieder für den Arsch.
Ja.
Wobei, nee, ey Mann, ach Gott. Roster-Zugehörigkeit.
Ja, was Titel angeht, so Main-Titel ist das schon ein
Ding. Der Titel bleibt da schon, aber dann geht Punk halt rüber. So, also solche Lösungen gab es ja immer wieder. Nee,
du hast nicht einfach ein Rübergehen. Das bei Titelmatches hast du das nicht. Das gibt's eigentlich nicht, dass Contender vom anderen Brand kommen um deinen Titel. Das gibt's eigentlich nicht. Dafür muss ein Draft sein. Und so, deswegen machen die ja auch sowas. Das ist mal so ein Gasting oder bei solchen Multi-Matches. Oder da wird das mal gemacht, aber nicht bei Titelmatches. Also Rhodes und Punk würde ich erstmal ausschließen in jeder Hinsicht. So, also in den Theorien.
Und was ist dann der Deal?
Wirklich schwierig, also deswegen sagte ich eben, ich will schon was hören von Punk bei SmackDown, der muss mir einen Grund geben, so, weil das ist schon, du willst dich ja auch mit so einem Solo-Sikoa eigentlich nicht anlegen. Mein Gott, du hast noch irgendwie 2 Jahre deiner Karriere da, dann geh doch nicht gegen diese Vollpfosten, die dich da umbringen.
Die jüngere Historie von CM Punk und sein regelmäßiges Aufeinandertreffen mit einem gewissen Drew McIntyre zeigt, dass er durchaus einen Hang dazu hat, sich mit Leuten anzulegen, mit denen man sich nicht anlegen sollte.
Die einen Kopf größer sind als er. Ja.
Also, ja. So. Egal. Match.
Ja.
Es ist bemerkenswert, wie riesig hellstrahlend das Spotlight auf der Face-Seite hier ist und wie notwendig es war, Bronson Reed aufzubauen, um ihn in dieses Match zu stecken, damit das Heel-Team noch ein legitimes Gegengewicht dazu hat. So.
Ja, wichtig, dass du das sagst. Das ist mega wichtig. Also Gegengewicht im wahrsten Sinne des Wortes. Also.
Genau, auch in Kilogramm gemessen. Nee, aber im Ernst, also dadurch, dass einer der Kernbestandteile oder zwei der Kernbestandteile ist, wobei ich würde sie an gemeinsamer Stärke als einen Kernbestandteil messen, der New School Bloodline sind eben Tamatonga und Tongaloa und die sind halt einfach Midcard at best. So.
At best.
Solo Sikoa ist halt so mal mehr, mal weniger, muss man fairerweise sagen. Der ist mal, haben wir in verschiedenen Podcasts immer mal wieder thematisiert, der ist halt mal auf einem Level, wo man sagt, okay, ich kann jeden besiegen. Mhm. Und dann ist er irgendwie wieder so, ja, ein dümmlicher, dauernd verlierender Dude. So. Aber er hat jetzt mit Jacob Fatu, dem unbesiegten Maschinenmenschen, Werwolf, und Bronson Reed einfach zwei der literally krassesten Ficker, die das ganze Roster gerade herzugeben hat. So, also viel heftigere Powerhouses haben sie halt einfach gerade nicht, was ihr Standing angeht. Mhm. Und Solo Sikoa ist gerade auch eher am positiven Ende seines Spektrums. Das heißt, die drei wiegen eigentlich schon ganz gut auf, was vor allem Tongaloa vermissen lässt. Tama Tonga wurde als Singles Wrestler in der Regel ja durchaus gut gezeigt, muss man ja sagen. So, also
wenig, aber einfach wenig.
Genau. Aber schon der fähigere von beiden, so wie er präsentiert ja, wurde.
Das ist auch nicht schwer.
Und das andere, die andere Hälfte ist halt so, ey man, das sind halt einfach Champs. Durch und durch, ne? So. Der einzige, der kein Singles-Champ dort war, ist Jimmy Uso und der ist zufälligerweise aber eine Hälfte des Most Decorated Tag Team.
Weißt du, hör doch einfach auf zu labern. Nimm deinen scheiß Stift in die Hand und wir machen jetzt hier ein Stärke-Ranking mit den 10 Leuten.
Okay, let's go.
Und dann gucken wir.
Ja.
Oder?
Ja, gut, bitte. Hau rein.
Geil. Einfach, sollen wir uns einfach.
Aber Stand jetzt, ja?
Nicht Stand historisch. Jetzt, genau. Absolut Stand für dieses Match jetzt hier. Und dann gucken wir mal am Ende, welches Team
gefällt. Ja, ist geil. Ist geil, alles klar.
Das haben wir lange nicht gemacht.
Haben wir wirklich lange nicht gemacht, alles klar. Okay, ich bin am Start, let's go.
Ich fange mal an. Wir können abwechselnd geben.
Ja, willst du bei den Faces anfangen oder bei den Heels?
Die Heels finde ich interessanter, da hast du gerade schon so schön ja, gut, vieles dazu gesagt. Tama Tonga.
Vier. Ah nee, warte, Tama Tonga, nicht Tongaloa. Sechs.
Oh, weiß ich schon, was du Tonga gibst. 6 Tama Tonga, sagst du?
Mhm.
5. Der hat noch nicht viel gemacht, wenn wir ehrlich sind.
Okay.
Der war mal in so einem Qualifying-Shit, wo man so ein Turnier war, der mal irgendwo drin, der hat aber auch dann verloren und so.
Okay. Ja, 5. Ja. Bronson Reed.
Boah, durch die Rollins-Sache auf eine 9 gekommen.
Ja.
Ganz einfach.
Ja.
Fuck, ja. Jacob Fatu.
Stand jetzt 10.
Boah.
Ist so.
Gibst du ihm echt eine 10?
Dicker, wen soll er denn noch wegficken?
Der macht in Brawls immer 3 gleichzeitig tot.
Der tötet alle. Niemand macht was gegen Jacob Fatu. Niemand traut sich, was gegen den zu machen.
Reigns guckt ihn immer so bedeutungsschwanger an und hat ein bisschen Angst. Ne? Die Sache ist halt, Fatu hat halt einfach keine fucking Singles-Matches so. Was hat denn der gemacht? Vielleicht hat er mal 1 oder so.
Was kann er dafür, dass sich niemand traut, gegen ihn Matches zu machen?
Dass Nick Aldis die Leute schützt vor ihm.
Ja, also das ist der Eindruck, den mir das gerade vermittelt. So, niemand... Ja. Bookt Jacob Fatu guten Gewissens in Matches. Und ungefähr so wurde er anfangs ja auch verkauft.
Als Krimineller, der eigentlich nicht da sein dürfte.
Genau, ne? So, weißt du, es ist ja. Halt so. Also, keine Ahnung, vielleicht hat er nicht mal eine Arbeitserlaubnis für Matches. Wir wissen es nicht. So, weißt du, vielleicht hat er vielleicht haben alle sich jetzt so auf die schnelle No-Compete-Klauseln gegen Jacob Fatu in die Verträge reingehalten. Keine Ahnung. Aber, also wirklich, ich finde, von der Verkaufe her ist Jacob Fatu für mich eine 10. So, egal. Also, was
Nick Aldis traut sich einfach nicht, ihm nach einem Führungszeugnis und einer Schufa-Auskunft zu fragen.
Was braucht er eine Schufa-Auskunft?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Alles klar. Mir ja, aber also für mich ist Fatu Siege hin oder her, so wie er präsentiert wird, eine 10.
Okay, ich gebe ihm keine 10, weil es ist mir trotzdem zu wenig Showing. Und wenn ich Bronson Reed dagegen sehe, wenn ich jetzt Bronson Reed und Jacob Fatu in einem One-on-One sehe, dann fickt Bronson Reed leider Jacob Fatu. Deswegen ist Jacob Fatu für mich auch nur eine 9. Krass. Was gleichzeitig, also das, Reed ist bei mir auch eine 9, ja. Aber ich kann ihn nicht über Bronson Reed an dieser Stelle packen.
Das ist interessant.
Ja. Da muss erst was kommen. Ich brauche einen Sieg oder so. Vielleicht.
Ja, aber ist geil. Also das ist witzig, wie wir da halt jetzt einfach andere Standards anlegen. Weil ich denke mir halt, sie zeigen es halt einfach bewusst nicht, um ihn noch bedrohlicher zu machen. So.
Ja.
Deswegen, aber okay. Bei mir verfängt das offensichtlich besser.
Und er ist klein. Shoutout Nick Schreier. Ja, du bist...
Solo Secor.
Solo Secor hat den Pin gemacht in einem Tag-Match letztens. Es war in Saudi-Arabien, glaube ich. Da hat er entweder Reigns oder Rhodes gepinnt. Das ist krass.
Nee. In Saudi-Arabien hat Cody Rhodes gegen Gunther gerasselt und deswegen ist es nicht möglich.
Ja, dann war es danach irgendwo.
Stimmt. Davor.
Oder davor?
Das war beim Dings. Beim letzten Pay-Per-View davor.
Echt?
Hat letztens schon irgendwer in den Kommentaren auch moniert.
Ja. Wer war das denn? Ey, den packe ich mir ohne Scheiß voll nix. Solo Secor ist für mich ist ganz schwierig. Der wuselt so rum. Der kann halt gut sein, macht aber sehr viel eben nicht alleine. Ist für mich aber immer noch eine 8. Der war mal eine 10, Mann.
Ja. Ist eine 8. Ist richtig.
Ist richtig. Ist praktisch richtig.
Ist die richtige Antwort.
So, dann bleibt noch hier Tongaloa. Ich
3.
Gebe mal, ich,
3.
Du bist doch noch ein weiter runtergegangen als eben.
Ja, ich.
3! Da bist du so vorhin, bei Tozawa oder so.
Vorhin. Tozawa hat gerade den Finisher gegen New Day gemacht, ja? Tozawa ist ja wohl eindeutig eine 4.
Und hier, wie heißt er? Joey Testosteron oder was? Hat doch gesagt, heißt er nicht wirklich so ähnlich? Der Kommentator bei Raw? Ich nenne ihn Joey Testosteron. Hat Alter noch gesagt, wie hoch er gesprungen ist.
Ja. Sah schon wirklich hoch aus.
Wie heißt der Mann?
Tessi, sie nennen ihn mal Tessi, aber Tessiore, Tessitorini, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Okay,
Joey ein italienisches Gericht.
Ja.
Jedenfalls, aber also wir haben vorhin kurz über Tangaloa gesprochen und seit wir über ihn sprachen und über 4 andere Leute, die substanziell besser sind als er sprachen, ist er halt einfach nicht besser geworden. Hat mir keine Argumente geliefert, warum er mehr haben sollte. Deswegen muss ich ihn auf eine 3 runterdingsen. Ja. Wenn du mich in 5 Minuten nochmal fragst, können wir bei einer 2 gelandet sein. Das ist durchaus denkbar.
Oh Gott.
Das ist das Ding. Ja. Mit jedem Gedanken, immer wenn ich neu über Tangaloa nachdenke, stufe ich ihn theoretisch herab. Das heißt, erinnere mich nicht zu oft an ihn.
Scheiße.
Wenn er negative Lebenspunkte hat, dann ist er irgendwann sterben.
Oh Gott.
Ja. Und er hat keinen hohen Konstitutionswert.
Er hat gar nichts. Oh Mann, ehemaliger Tech-Champ. Ich gebe ihm eine 4 immerhin noch.
Für was denn?
Meine Güte, ey.
Ja, okay.
Weiß ich nicht.
Ja, dann?
Ja, die Faces.
Dann sind wir bei Jimmy Uso.
Der schwierigste von denen auf jeden Fall, weil er auch seit seinem Comeback noch nichts gezeigt hat. Charakterlich gefestigter ist ein bisschen cooler ist. Oh, ich kann ihm aber zu diesem Zeitpunkt nicht mehr geben als eine 6. Sorry.
Okay, für dich, wenn jetzt Tama Tonga auf Jimmy Uso trifft, gewinnt Jimmy Uso.
Habe ich Tama eine 5 gegeben?
Ja.
Na, guck an.
Der Dummkopf.
Nee, stehe ich zu.
Ist okay. Für mich gehen beide mit einer 6 gerade. Hm. Aber ich würde Tama Tonga den Vorzug geben und sagen, der nagelt Jimmy Uso in den Boden.
Ja?
Ja. Mit diesem Geräusch. Ja.
Geil.
Aber es ist eine 6.
Okay, was geht mit Jay?
Jay ist eine 8.
Mal gucken, ob wir das noch nach dem Smackdown-Vorteilsmatch sagen, ey.
Ja, ja, das ist richtig, aber er verliert ja gegen eine 10.
Wenn ich mal besiegt Fatu, ist er dann eine 10?
Nee, Fatu ist dann eine 8.
Jay Uso.
Dann sind sie, dann sind beide eine 8 für mich. Aber Jay Uso, ey, der hat Bron Breakker geschlagen, das ist stark. Ja, aber er ist seitdem ein bisschen gesunken wieder, weil er zweifelt halt, er lässt sich zurück in den Kreis der Familie ziehen, so. Er hat sein an Selbstbewusstsein verloren und deswegen ist er von einer 9 auf eine 8 runter.
Ich weiß gar nicht, ob ich das so sehen würde. Also gleichzeitig in dem Kosmos Familie hat er ja wieder an Selbstbewusstsein gewonnen. Also in dem Kosmos steht er jetzt für sich selbst ein und macht so Dinge. Aber du hast schon recht, also im Endeffekt ist er trotzdem untergeordnet dem Head of the Table, so, ne? Ja, unter einer 8 will ich auch nicht gehen. Über ist Quatsch. 8 ist schon richtig für Jey Uso. Mhm.
Dann gebe ich dir Christoph Maria Pankenheimer.
CM Punk hat ist für mich der stärkste von dieser Sache in diesem Kosmos hier. Der hat Drew McIntyre gefickt.
Ja. So,
und hat halt wirklich einfach dieses Star-Standing. Es ist weird, aber CM Punk ist krass hier.
Für mich ist CM Punk der Zehner, der kein Zehner sein soll.
Der falsche Zehner, hinter der Spitze.
Weil,
hinter dem Parallelogramm, sorry. Ja.
Der Zehner, der kein Zehner sein soll, weil bei der Inszenierung von CM Punk, auch so in dieser Fehde gegen Drew McIntyre, schwingt halt immer dieses Ding mit von, boah, krass, wie der das irgendwie noch aus sich rausholt. Mhm. CM Punk gewinnt nicht dominant. CM Punk schleppt sich zum Sieg. Das ist ein Skill, das ist eine Fähigkeit und das kann ihm so einen Zehner-Status geben in Momenten. Mhm. Aber er braucht den Moment dafür, er braucht den Purpose, er muss das wollen so. Und ich habe ihn als Zehner gesehen gegen Drew McIntyre mit aller Emotion, die es gibt. Mhm. So. Und ich weiß nicht, ob, wenn er das nicht hat, er annähernd dort ist. Und deswegen gebe ich ihm die 9 für diese Konstellation.
Es wäre schön, wenn wir jetzt die Smackdown schon gesehen hätten von kommendem Freitag, von morgen. Weil vielleicht sieht man da nochmal so einen anderen CM Punk, irgendwie so einen Heyman CM Punk, der nochmal so eine andere Facette hat, die ihn vielleicht zu einer 10 pushen könnte. So, ja. Weißt du? Dass man so sieht, dass er auf einmal so eine Selbstsicherheit gegenüber Roman Reigns an den Tag legt. Vielleicht sogar Roman Reigns in einer Promo dominiert oder so. So könnte er dann auch, ne, jetzt auch geheilt nach dieser Fehde von McIntyre, war ja auch ein bisschen raus, ein paar Wochen. Körperlich nochmal geil und so, dass er jetzt vielleicht einfach die 10 performt, so. Keine Ahnung, das würde mich interessieren, aber die
voll.
Ja.
Voll. Also würde ich mega geil finden, aber ich, nee, für mich in dieser Konstellation kein Zehner.
Ja, Sami Zayn.
Das ist eine 7.
Unter Jay, ne?
Ja.
Ja, bin ich gerade
unter Jay, über Jimmy.
Ja, genau dazwischen.
Unter Solo ist wichtig, über Tama, ja.
Ja,
7.
Ja. 7.
Roman Reigns.
Ja, also dieses charakterliche Schwächeln und so ist offensichtlich so. Das ist der schwächste Roman Reigns seit 3 Jahren. Im Ring. Das ist ein bisschen wie bei Gunther. Das wirkt sich auch auf seinen In-Ring aus.
Ja.
So, unbedingt. Ne? Der ist einfach, der hat nicht mehr diese Präsenz. Wann wurde er bei dem letzten Pay-Per-View gepinnt oder Cody Rhodes von Solo Sikoa? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube,
Solo hat Cody gepinnt bei Money in the Bank.
Money in the Bank, Alter?
Ja. So lange ist es her.
Okay. Also wurde Reigns schon nicht gepinnt, ne? Ja. Okay. Ja, das ist wie Gunther. Und Gunther ist gerade auch schwächer geworden. Gunther ist auch keine 10 mehr oder so. Aktuell.
Richtig.
Deswegen ist Reigns auf jeden Fall keine 10. Aber ich frage mich halt, ob der eine 8 oder eine 9 ist. Wenn man sich die ganzen Fotzen hier anguckt auf der anderen Seite, das ist die Chors und so, da ist er schon deutlich drüber. Deswegen, ich kann Reigns keine 8 geben, weil auch so in den Brawls haut er ja immer noch so 3 Leute auch mal weg und so. Das machen eigentlich nur Fatu und er, dass sie auch mal so die Brawls wirklich alleine entscheiden in irgendeine Richtung, so, ne? Also 9.
Ja. Ist eine 8.
Okay.
Ist eine 8 für mich gerade. Kann ich dir aus den Paarungen sagen? Also Bronson Reed gegen Roman Reigns gewinnt Bronson Reed gerade. Fertig. Fatu gegen Roman Reigns gewinnt Fatu.
Oh.
Solo gegen Roman Reigns, offener Schlagabtausch. Und genau damit kokettieren sie ja, dass das ein offener Schlagabtausch ist. Wenn du Roman hier eine 9 gibst, musst du auch Solo eine 9 geben. Die beiden sind für mich gerade offen, Head-to-Head. So.
Echt?
Das ist die Idee der Story, ja.
Ah, In-Ring, da sehe ich einfach noch dieses Quäntchen mehr bei Reigns. So. Ah, der ist schon konstanter auch einfach und so. Deswegen habe ich da einen Vorteil bei
Reigns. Aber der zweifelt. Solo ist driven. Solo will sich beweisen. Solo will genau das. Also psychologisch hat Solo alle Vorteile gegenüber Roman gerade.
Psychologisch definitiv. Ne? Er witzelt ja immer. Der macht genau. Roman lächerlich zum Teil.
So, das kann ihm zum Nachteil gereichen. Aber so, also ja. Wie gesagt, CM Punk gewinnt für mich gerade auch gegen Roman Reigns. So witzig das klingt. Und wenn ich Jey Uso gegen Roman Reigns sehe, ey, ist für mich ein Coin-Toss. Jey Uso, der Roman Reigns schon mal gepinnt hat, der kann gerade Roman Reigns schlagen, wenn er wollte. So. Und das finde ich auch wichtig, das gehört in diese Storyline auch hinein, dass als Jey Uso rauskam und zur OG Bloodline stieß, da kam er auf Augenhöhe mit Roman Reigns da rein. So. Und Roman Reigns ist seitdem sicherlich nicht gestiegen. So.
Nee.
Jey Uso ist auch eher abgefallen, beide haben sich ein Stück weit irgendwie eher so runtergezogen. Weil diese OG Bloodline halt nicht so richtig an Momentum gewinnt.
Ja.
So, und auch dieser Paul Heyman-Coup gibt denen ja jetzt auch als Gruppierung kein Momentum. Sie sind nicht eingeschworen dadurch. Es ist noch mehr Fragezeichen da. So. Es gibt immer noch auch keinen Plan, weil niemand weiß, was Paul Heyman und CM Punk für einen Plan haben. Das ist super interessant.
Ja.
Deswegen ist Roman für mich hier eine 8. Ja. Was sich wirklich absurd anfühlt zu sagen, aber Roman ist für mich einfach gerade tatsächlich einfach, eine 8 hier.
Krass, ja, ey, dann rechnen wir mal zusammen. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, bei mir sind die Heels stärker
als bei dir. Das können wir kurz gucken. Mal. Also hier sind 18, 26, 30, 35 hast du bei den Heels gegeben.
Okay.
Ich habe 19, 27, 30, 36. Bei mir sind die Heels einen stärker als bei dir.
Okay, gegen Sikoa, ja.
Ich habe Tamatonga einen besser gegeben, ich habe Fatu einen besser gegeben und ich habe Tangaloa einen schlechter gegeben. So kommt es zustande.
Okay.
So, bei den Faces, die siehst du stärker als ich, definitiv. Mhm. Du hast CM Punk einen mehr gegeben und du hast Roman einen mehr gegeben. Die anderen haben wir gleich. Da haben wir 10, 19, 26, 32, 40 hast du gegeben und ich dementsprechend 2 weniger, also 38. Bei mir sind die Faces 2 vor, bei dir sind die Faces 5 vor.
Geil.
Ja.
Okay, aber
so.
Nach Adam Riese gewinnen ja jetzt auf jeden Fall die Faces.
Das ist korrekt, wenn man das denn so sehen will. Wenn denn alle ihre jeweilige Stärke dem gemeinsamen Siegeszweck zukommen lassen.
Ja.
Das kann man halt in Frage stellen.
Du musst noch deinen offiziellen Tipp geben.
Genau, ich muss noch meinen Tipp abgeben. Die ozeanische Mafia ist stark. Und die ozeanische Mafia wird Stärke beweisen. Und wir arbeiten weiterhin an, und witzigerweise gleichermaßen wie bei Gunther, an dem verletzlichen Champ. Roman Reigns hat keinen Plan und Paul Heyman hat einen Plan, der nicht mit Roman Reigns abgestimmt ist. Roman Reigns ist so schwach wie nie und er wird es weiterhin bleiben. Vielleicht sogar so weit, dass irgendwann die OTC-Chants auch zweifelnder klingen.
Oh.
Wer weiß das schon.
Oh.
Aber ein Triumph über die OG, über die neue Bloodline kommt für mich hier zu früh für Roman Reigns. Und wenn sie gewinnen sollten, dann nicht wegen ihm, sondern eher trotz ihm. Roman Reigns wird, also wenn die Faces gewinnen sollten, dann bringt Roman Reigns sie an den Rand einer Niederlage. Aber ich sehe die Heels hier gewinnen. Die brauchen das halt auch einfach eher. Da ist mehr Fallhöhe. Bei den Faces ist ja gerade die Idee, dass die schwach aussehen. Zumindest die wichtigen handelnden Personen hier. In allererster Linie Roman Reigns halt so. Ich gehe mir den Heels. trotz Stärke-Ranking. Ja. Denn die haben ein gemeinsames Interesse. Die haben was zu beweisen gegen die Faction, die den Laden geschmissen hat. Für Jahre, da hat sich einer rausgelöst und gesagt, ich kann das besser mit meinen Neuen und das wird er beweisen. Mhm.
Für mich ist das Hauptding, warum ich auch mit den Heels gehe, das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Was war denn das? Scheiße, was hast du gesagt?
Die Roman-Helden-Story, dass Roman nicht gewinnt, dass er erst einmal ein bisschen der geschlagene Hund bleiben soll.
Nee, das nicht. Fuck, was war denn das?
Keine Ahnung, ich habe viele echt kluge Dinge gesagt. Kann ich nicht alle nochmal aufzählen. Spul doch zurück. Hör's dir nochmal an.
Ich kann diese Aufnahme-Fotze nicht bedienen. Lukas hat das eben genannt, als ich gefragt habe, ob mein Ding schon drin steckt.
Naja gut, genau, da kommen ja nur mal zwei Pimmelkabel rein.
Ja.
Kabelpimmel.
Nee, ich glaube, es geht wirklich tatsächlich einfach darum, dass diese neue Bloodline was zu beweisen hat und dass es eben, und das hast du gesagt, dass es zu früh kommt, diese alte Bloodline, die Face-Bloodline jetzt irgendwie mit einem Sieg zu belohnen oder so. Da ist noch viel mehr Story drin. Das heißt, die müssen sich erst noch beweisen, da muss ich erst was finden. Roman Reigns muss erst durch ein Tal gehen, was nicht einfach in 3 Monaten abgefrühstückt ist. So. Das ist zu groß. Das CM Punk-Faktor bringt Spannung rein. Generell CM Punk und Bronson Reed, diese unwahrscheinlichen 5. Leute,
ja,
die machen das zu einem X-Faktor. Die machen auch das ganze Ding spannend irgendwo, ne? Mhm. So, weil das starke Leute sind einfach auf ihre Arten. Aber ja, es ist zu früh. So, es ist zu früh, um Roman Reigns jetzt hier einen Sieg zu geben, so in dieser Geschichte. Da ziehen sich Dinge bis Mania irgendwie, was auch immer da passieren wird, ob das dann Reigns gegen Sikoa nochmal ist, während Sikoa dann über die letzten Monate jetzt bis Mania irgendeinen krassen Aufbau noch bekommen hat, ob das nun Reigns gegen Jacob Fatu ist oder so, ich habe keine Ahnung, Mann.
Oder gegen The Rock.
Oder gegen The Rock, genau, dass einfach The Rock noch dazukommt. Mhm. Der theoretisch sogar auch auf Face-Seite dazukommen kann. Also es ist alles denkbar. Ja, die Heels gewinnen das schon hier. Trotz meiner 5 Punkte Stärke-Hierarchien-Rückstand.
Ja.
Ja. Ist es physikalisch möglich, ohne dass er stirbt? Oder zumindest seine Beine sterben oder so, dass Bronson Reed einen Tsunami vom Käfig oben macht? Geht das bei dem Gewicht oder ist das einfach ausgeschlossen, weil kaputt halt dann? Diese Wargames-Käfige, das ist glaube ich so Hell in a Cell-Höhe, das ist schon hoch.
Bronson Reed ist so, weiß nicht, so vielleicht 10, 15 Kilo schwerer als Io Sky. Also als 2 Io Sky,
ja,
meine ich.
Io 2.
Io 2. Boah, krass. Aber ja, denkbar ist alles. Ich sehe Jacob Fatu aber vor Bronson Reed da runterspringen.
Mit einem Moonsault?
Ja.
Boah.
Jacob Fatu und Bronson Reed werden sich hier ein Wer ist der echte Kettenhund? Battle liefern. Ich glaube, das wird richtig blutrünstig, was die beiden einfach machen. Das sind halt beides einfach so wild gewordene tasmanische Teufel-Powerhouses, so.
Ja.
Um ozeanisch zu bleiben.
Ja, sehr schön. Das haben wir bei SmackDown ja schon gesehen, ne? Die waren ja, einmal haben die zusammen gegen Reigns gearbeitet, zu zweit. Und da sah man, da habe ich so, mein erster Gedanke war, Alter, was wären die für ein heftiges Tag-Team? Wer könnte die besiegen? Die Mode of City Machine Guns? Nein. So. Also, die wären unbesiegbar.
Ja.
Fatu und Reed. Ja. Ist krank. Ja. Vielleicht könnte man sogar machen, dass Reed den Tsunami macht. Macht er immer vom Turnbuckle. Und oben dann Jacob Fatu mit einem Moonsault parallel runterballert.
Denkbar.
Auf die beiden Usos oder so, weißt du? Und dann sind die Usos raus.
Also hier ist super viel crazy Quatsch denkbar, ne?
Ja.
So.
Ja.
Auch die Tongans haben durchaus was zu beweisen. So, die haben ewig kein Match mehr geworkt. So, die haben wirklich was zu beweisen.
Ja.
Mal gucken, Alter, wirklich mal gucken. CM Punk in einem Wargames Match auch super interessant. So.
Weiß gar nicht, was er da macht, ey.
Ja, wirklich. Also, Sami Zayn ist ein Sure Shot in dem Match, ne? Ist perfekt.
Alter. Die Usos fantastisch besetzt. Bei Roman bin ich eher so, wie viel zeigt er, wie viel zeigt er nicht? So, ist halt jemand mit einem sehr reduzierten In-Ring-Work, so.
Roman Reigns ist ein Mann für One-on-One-Matches.
Ja. Der zeigt generell halt einfach nicht viel, also move-technisch, wrestlerisch, sondern kommt halt einfach über wirklich sehr slow-paced Erzählen. Aber genau das ist halt total interessant. Das ist schon ein sehr geil zusammengestelltes Match. Mit vielen, aus verschiedenen Gründen, spannenden Persönlichkeiten dafür.
Zumindest auf der Face-Seite, muss man dazu sagen. Auf der Heel-Seite sehe ich das nicht so. Oder? Ich habe Interesse an Fatu, das habe ich einfach immer, weil er Fatu ist. Ja, Sikoa auch. Aber dann, weiß ich nicht. Also so was so charakterlich, was so erzählt wird, da sehe ich jetzt bei Reed auch nicht die spannende Narrative hier in diesem Match. Weißt du? Der wird ein bisschen durchficken so.
Ja, klar.
Aber da sehe ich jetzt nicht diese Spannung drin. Das, ja, keine Ahnung.
Nee, die haben das sehr simple Motiv von, wir wollen uns beweisen, ne? Das war's dann halt auch. Und zwar jeder. So. Und jeder aus anderen Gründen und jeder für sich, aber auch alle zusammen, aber eigentlich gar nicht so sehr als Gruppierung, sondern in erster Linie jeder für sich.
Wenn du Solo Sikoa wärst,
ja.
Wen würdest du zuerst reinschicken in das Match? Wen würdest du anfangen lassen?
Bronson Reed. Kanonenfutter zuerst. Also im Sinne von, also weißt du, nicht mein eigener zuerst.
Ja.
So, der soll den Schaden nehmen und gleichzeitig hat Bronson Reed gezeigt, dass er Schaden nehmen kann und erst recht verteilen. Also ich würde safe Bronson Reed.
Wäre natürlich taktisch blöd, weil ne, mit dem Gewicht, was er rumschleppt, ist er halt der mit der wenigsten Ausdauer in diesem Match komplett.
Nee, das ist Tangaloa. Alle Konstitutionswerte sind bei Tangaloa am niedrigsten.
Oh Gott. Nur Weisheit am höchsten.
Nein.
Alter. Das, also den Fetten kannst du eigentlich nicht so als erstes reinschicken. Aber ich verstehe den Punkt, dass er seine Familie natürlich nicht zuerst schickt.
Ja, aber der, dann liegt er halt irgendwo. Ist doch okay. Bis dann hat er hoffentlich möglichst viel Schaden angerichtet. Und ey, Mann, im Ernst jetzt. Also wenn du dir anguckst, wer die sind, ne? Von den fünf, inklusive Solo Sikoa, hat Bronson Reed mit Abstand die längsten harten Matches gewrestelt. Das, was der jetzt gegen Seth Rollins gemacht hat, das war ja auch nicht in 10 Minuten erledigt. So.
Ja.
Natürlich hält Solo Sikoa das am ehesten, Bronson Reed das am ehesten aus. So. Also ich check dein Argument, aber die recent memory spricht ehrlicherweise für Bronson Reed.
Auf einer Metaebene natürlich tatsächlich aber auch so, dass Bronson Reed ja wirklich die schlechteste Ausdauer von diesen allen hat, allein wegen seines Körpers.
Ja, klar.
So, zwangsläufig. Deswegen kann er eigentlich nicht so lange so ein Match machen. Das geht ja teilweise bis zu einer Stunde.
Ja.
So ein Match. Oder sagen wir dreiviertel.
Du kannst genug Pausen nehmen.
Ja, Pausen kannst du nehmen, das stimmt.
Ich traue dem das zu. Ich traue dem das zu.
Das wäre krass.
Weil auch für Bronson Reed ist, ne, nach dieser Seth Rollins-Geschichte, ist das halt wirklich auch wieder so ein Breakthrough-Match, ein weiteres, ne?
Ja, next step, so.
Ein Stück weit ist er in seinem Team der Routinier, wenn du so willst, so.
Stimmt.
Hat auf jeden Fall die längste WWE-Historie.
Ja,
länger als Solo. So.
Natürlich, auf jeden Fall. Ja, stimmt.
Inklusive NXT, so.
Stimmt, Reed war ja auch bei NXT noch sogar.
Und nicht schlecht.
Stimmt, Gott, ja. Und bei den Faces? Wer geht zuerst rein?
Jay.
Ja. Beste Ausdauer wahrscheinlich auch im Team.
Ja.
Also von allen wirkt am fittesten so.
Ja.
Wobei Sami Zayn so eine Grundfitness einfach hat.
Ja, aber umgekehrte Logik. Roman schickt auf jeden Fall jemanden aus der Familie rein, wenn er nicht selber geht. So, ich könnte mir vorstellen, dass er sogar selber geht. So.
Ich glaube, Jay wird entscheiden, dass er als erstes geht.
Ja.
Er geht dann einfach, Kiff-Tür geht auf und er geht raus.
Ja.
Und Reigns guckt ihm so hinterher so, ah, okay, das habe ich nicht gesagt. Aber okay, er macht das schon.
Sowas. Ja, genau. Ja.
Ja. Ja. Interessant. Also Reigns und Punk als letztes. Einer von beiden.
Ja. Ja. Und auf der anderen Seite Solo als letztes.
Ich sehe Punk gar nicht in diesem Match. Ich weiß gar nicht, wie der da agiert. Ich kann mir das nicht vorstellen.
Aber genau das finde ich mega interessant.
Ja. Ja.
Ja. Cool.
Wrestlerisch aber bleibe ich dabei nach wie vor. Das Frauen-Wargames-Match, glaube ich, qualitativ irgendwie hochwertiger, was das rein Wrestling angeht. Erzählerisch natürlich das hier.
Aber das war zuletzt so, dass das Damen-Wargames-Match die Show stiehlt und das Männer-Match aber die größere Bedeutung und die bessere Story hat. Und das finde ich auch okay. Also, weil die Frauen müssen Flucht nach vorne machen. So.
Da sind wir wieder in der Arbeitswelt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, die Frauen machen vielleicht sogar die bessere Arbeit, so. was tatsächlich in vielen Branchen einfach auch ein Ding ist.
Ja.
Und die Männer haben einfach das Spotlight, haben das Investment. Da wird mehr rein investiert in die Männer. Man traut ihnen mehr zu, die kriegen das Main Event und so weiter und so weiter. Ja, ja. Da ist WWE auch nur einfach irgendeine fucking Agentur hier in, weiß ich nicht, Frankfurt.
Ja.
Ja.
Irgendein mittelständischer Betrieb. Gut, haben wir's? Oder willst du noch Survivor Series historische Teams bauen?
Weiß ich nicht.
Mach, was du willst, ich gepissen.
Okay. Ich kann mir auch eine Top 7 erdenken. Ich platze sonst gleich, keine Ahnung. Ja, okay. Ich kann auch, ja, okay, gepissen. Ich kann auch eine wichtige Information droppen, während Lukas raus ist. Lukas hat sich tatsächlich wieder ein neues Nia Jax Shirt gekauft. So, er hat jetzt, glaube ich, sein drittes oder so von Nia Jax. Jetzt hat er irgendwas, wo irgendwas mit Queen draufsteht, Queen Nia oder so. Läuft er jetzt den ganzen Tag mit rum. So. Zeigt es aber gleichzeitig nicht, weil er immer unter seinem Pulli das hat. Und naja, er soll auch, das habe ich selbst noch nicht gesehen, aber das also munkelt man auf den Straßen Hamburgs, er soll sogar jetzt ein Tattoo auf dem Rücken haben von Nia Jax. Also hat sich letzte Woche, irrerweise am Tag der WXW-Show, hat er sich den Rücken nochmal weiter tätowieren lassen. Ist, glaube ich, fast durch. Ich meine, 6 Sitzungen, das war die 5. oder so. Hat er so ein kleines Nia Jax Konterfei auf seiner rechten Niere. So, was halt auch weird ist. So. Und Lukas weiß gar nicht, dass er, also er denkt, er hat das auf seiner rechten Niere. Ich war aber mit Lukas nach Bash in Berlin noch in so einer Bar, haben wir von erzählt, das Berntheim. Und da wurde ihm die rechte Niere tatsächlich entnommen. So, das weiß er nicht. Das weiß er nicht. Aber ja, genau. Und ich droppe gerade die Info, dass Lukas wieder da, dass das Tier des Jahres der Rotfuchs ist. Er hat sich gegenüber dem Ziesel durchgesetzt.
Was ist ein Ziesel?
Ich glaube, so ein marderartiges Tier. So
ja, das kleine, klingt wie
ich google es mal gerade.
Klingt aber, wie ein Wiesel mit Akzent.
Ja, ein Ziesel. Also krass. Mega. Warte, ich check mal gerade. Ziesel.
Ja, Lurch des Jahres ist, glaube ich, der irgendein Frosch.
Hast du gesagt Lurch des Jahres?
Ja, ich habe auch letztens gesehen.
Oh Gott, ein Ziesel, mega niedlich.
Ja.
Viel zu große Augen. Sieht ein bisschen. Ein Ziesel sieht 1:1 aus wie Tama Tonga.
Absolut. Tama Tonga ist ein Ziesel.
Leute, guckt euch, googelt bitte wirklich? Ziesel
ja.
Mit IE. Ja. Tama Tonga, nee, nicht Tama Tonga, Tangaloa.
Tangaloa, genau. Aber ich habe den gleichen im Kopf wie du und deswegen, ja, Tangaloa sieht aus wie ein Ziesel. Absolut. wirklich komplett.
Das ist ja unglaublich, die gleichen Augen. Alter Schwede.
Witzig. Mir ist vorhin noch ein Gedanke gekommen, als ich auf Klo war.
Mhm.
Ich habe in diesem Männer Survivor Series Match tatsächlich Jacob Fatu als den stärksten positioniert.
Okay, okay, ja.
Und du CM Punk.
Mhm.
Ja.
Ja.
Das finde ich durchaus bemerkenswert, beides.
Ist es. Ist es. Ja.
Ja.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Survivor Series All-Star Game.
Hey, müssen wir nicht machen.
Vielleicht auch eine Top 7 mal oder so? Hast du eine spontane Top 7?
Eine Top 7? Eine spontane? Keine Ahnung. Wir haben irgendeine letztens, ach, die mit Thanos haben wir liegen gelassen, ne?
Die besten Thanos im Wrestling müssen wir jetzt Heyman mit aufnehmen.
Der das stresst mich jetzt im Winter.
Wir können doch die schlechtesten Thanos im Wrestling nehmen.
Das ist die gleiche Top 7. Das ist nur Geschmackssache, aber es ist die gleiche Top 7.
Geil. Stimmt. Mundmimik. Best, Top 7 der besten Mundmimiken.
Da muss ich ist zu wichtig. Muss ich mir zu lange drüber nachdenken.
Ist tatsächlich ein bisschen wichtig, ne?
Ich will jetzt nicht so eine wahllose Top 7 noch hier hinten dran machen. Ich habe dich gefragt, ob du jetzt noch dein Versprechen einlösen willst, eine All-Time Survivor Series Team auf die Beine zu stellen oder nicht.
Irgendwas mit Essen vielleicht eine Top 7 sonst?
Okay, dann machen wir jetzt aus. Das war deine Chance.
Was ist mit einer Essens-Top 7,
Mann? Du musst mit den Konsequenzen leben.
Plätzchen formen. Weihnachten. Weihnachtsplätzchen formen. Top 7. Das
ist zu früh für mich. Vor ersten Advent rede ich nicht über Weihnachten. Vor meinem Geburtstag eigentlich auch schon
ungern. Übermorgen ist erst, nee, Quatsch. In 3 Tagen ist erster Advent.
Ja. Am Tag, an dem wir Survivor Series Wargames gucken werden und euch mit einer Review versorgen.
Ja, Review kommt dann auch. Wenn wir überleben.
Und auf der Matchcard von Survivor Series Wargames ist ja unter anderem auch Gunther, der das letzte Wort jetzt hat.
Warte.
Nein.
Gunther, warte mal kurz. Gunther, du kannst mir gleich eine watschen. Top 7 der Sukkulenten? Aber man kennt so wenig Sukkulenten, ne?
Klingt auch wieder wie so eine Entenart.
Tiere, die wie was anderes klingen. Noch eine Top 7 haben, Mann.
Die was anderes klingen, um Himmels
Willen. Was man aus Top 7 der Dinge, die man aus Wachs machen könnte, die keine Kerzen sind. Das finde ich tatsächlich interessant.
Mhm. Noch eine Idee?
Nee, ich finde die ganz gut. Top 7, also Dinge aus Wachs, wenn in so Wachspunk. Was heißt Wachs auf Englisch? Wax. Waxpunk. Einfach eine Welt, wo es halt nicht um Rapsöl geht, sondern um Wachs. Es geht halt, es ist halt alles aus Wachs. Man muss irgendwie seinen Lebensstandard anpassen, man kann nicht mehr so viel heizen, man muss anders heizen, dass nicht der Wachs schmilzt und so. Wachspunk, finde ich geil. Und dann irgendwie Top-Dinge aus Wachs.